Skansa.
Zweimal vorsehen.
Ernst, ich kann dir mein Text schicken, dann kannst du zu Hause lesen. Noch nicht. Also zuerst einmal grüß Gott, grüß euch. Es ist jetzt, was ist es, glaube ich, der erste Vortrag heuer, was anschließt, oder in dem Zusammenhang mit dem Überthema der Menschensglyphe der Weltentwicklung unter spezieller Berücksichtigung eben der Astrologie im weitesten Sinne, nicht im engeren Sinne, aber eben was Bezüge herstellt. Nachdem wir jetzt bald bei der Schlange sind, ist mir was eingefallen mit der Schlange. Und zwar mit der Schlange, die im Paradies schon auftritt und die dann später eine große Rolle spielt in der Kulturgeschichte in Ägypten, der ägyptischen Zeit, in der späteren Zeit und generell als Bewusstseinszustand davor, sagen wir mal, der vorhistorischen Menschheit und auch in der historischen Zeit noch. Und möchte immer gerne Einleitung machen und anschließend dazu übergehen, den Aszendenten, das heißt also jene Kräftelinie, die man verbindet mit dem, was man sagt, ein Mensch ist ein zum Beispiel Wiedergeborener oder Zwillinggeborener, dem zu beleuchten auf der Grundlage jener Schuld, jener karmischen Verfehlung, die im Zusammenhang mit diesem Schlangenwesen dann eben auftritt. Das heißt, das, was der Mensch nach außen setzt, was er entweder objektiviert oder eben verdrängt, wo er sagt, ich habe keine Schuld, die anderen tun es. Oder ich schaffe das nicht, ich schieb's ab. Das, was er vergräbt, was er verscharrt, was er vernetzt und anderen abschiebt, das ist ja irgendwo drinnen in der Welt. Die Welt ist ja nur von Schuld erfüllt oder von Karmischen erfüllt. Das ist ja wo drinnen. Und wo sehen wir es? Wir sehen es im ganzen Horoskop, als speziell am Aszendenten sehen wir es. Und da möchte ich dann so eine Runde machen unter dem Aspekt, was heißt es im Witterzeichen zum Beispiel oder in jeden beliebigen Zeiten, so eine kleine Runde. Aber vielleicht noch einmal zur Schlange. Am Anfang steht ja im Paradies, als die beiden dann verführt wurden, es wurden ihnen die Augen aufgetan und sie aßen eben von dem verbotenen Baum der Erkenntnis vom Guten und vom Bösen. Da fragte der Herr dann den Menschen, was hast du getan? Und der antwortet, nichts, mein Weib hat mich verführt. Und dann fragt er das Weib, was hast du angestellt, was hast du getan? Nichts, die Schlange hat mich verführt. Also jeder schiebt alles auf die Schlange ab, die ist im Paradies geblieben, die hat alles aufgefressen. Und so geht es also jetzt mit der Menschheit weiter, dass sie immer die Teile, von denen sie meint, die können nicht zu ihr, das sind beschwerlich, oder dass sie die einfach wegschickt, in die Welt entlässt. Und da ist der ganze Seelenmüll natürlich jetzt drinnen. Alles, was vergiftet ist, webt ja darum. Und worum es geht, ist letztlich beim Aszendenten auch, dass er es hineinnimmt, der Mensch. Denn wenn der Mensch Teile, Frakturen eigentlich nach außen entlässt, indem er zuerst eine Fraktur schafft, dann entlässt, dann ist er nicht komplett, er ist inkomplett. Wenn er aber komplett werden will, muss er gerade das anschauen, was er ihm nicht anschauen konnte, weil es zu viel ist.
Ja.
Also eigentlich ist das der ganze Werdeweg und entscheidend ist, dass man das nicht verdrängt wie in der westlichen Psychoanalyse oder auch in der Soft-Esoterik, dass man sagt, schau das nicht an und vergiss und denk an einen schönen Traum, an ein schönes Meer mit einer ruhigen Oberfläche, löse dich von dem. Sonst Gegenteil, nicht lösen, auch nicht identifizieren, sondern anschauen. In der Mitte sozusagen das hinstellen und rundherum gehen, alle Aspekte anschauen. Nicht identifizieren, das wäre schon zu viel, aber einfach das ins Bewusstsein heben. Das ist eigentlich die Aufgabe, die mit dem verbunden ist. Was jetzt die Schlange betrifft, möchte ich vielleicht nur kurz dazu sagen, der Schlangensymbol überhaupt, oder die Schlange war Ausdruck für alte Bewusstseinszustände, also übersinnliche Bewusstseinszustände, die ganz am Anfang war. Darum sagt Rudolf Steiner auch, die früheren Eingeweihten haben zu denen, die so Einblicke hatten in regulärer Weise, die nannten sie die Schlangen. Man nannte also solche Menschen, die so Einblicke hatten, die Schlangen, weil sie immer ganz ein spezielles Bewusstsein haben. Auf das möchte ich gleich zu sprechen kommen. Und jetzt gab es so Bewusstseinseinbrüche, so ganz große Bewusstseinsschrumpfungen, die von der Urzeit dann, die sich seit der Urzeit so langsam eingestellt haben. Und der erste ganz große Bewusstseinsschrumpfprozess ist in der lemurischen Zeit, wo dann allmählich dieses göttliche, es war ja noch ein Nachklang des göttlichen Einheitsbewusstseins, schon natürlich in der lemurischen Zeit war ja schon der Sündenfall, oder hat sie in dem Bereich dann abgespielt, zeitlich auch. Aber es gab noch so eine Wärme zu der göttlichen Einheit, die war ja noch da. Und die göttliche Uroffenbarung war in einem selber drinnen. Man war ja eigentlich ein Produkt dieser Uroffenbarung. Und da kam der erste große Einbruch und damit langfristig ersetzt durch hellseherische Qualitäten. Also es gab dann eigentlich den Menschen, der hellseherisch war, zwar nicht mehr das Allbewusstsein hatte, aber doch noch in diese geistigen Zusammenhänge Einblick hatte. Und wieso hatte er den Einblick? Weil er eben eine große Ausdehnung des Ätherleibes hatte, der nicht kongruent war mit dem physischen Leib. Der war so groß, dass er eben Anteil hatte am Weltenäther, das konnte er da leicht hinein. Aber er hatte nur eine zweite große Fortsetzung, auch bei den Beinen unten. Er war mit der Erdenseele verbunden, nicht nur mit der Ätherwelt, sondern er war mit der Erdseele verbunden. Und er ging also so wie ein Wurmfortsatz, ging er dann in die Erdseele hinein. Und ja, zu dem kommen wir aber gleich, wollte es nur mal vorstellen. Und die zweite Schrumpfung dann. Und die zweite größere Schrumpfung war dann in der ägyptischen Zeit, wo dieses geschulte Hellsehen, das Hellsehen musste dann nicht geschult werden, das ist auch immer mehr zurückgegangen. Und es kam dann, der Moses war ja da eine wichtige Figur. Es kam dann zum reinen gedanklichen und klaren Bewusstsein, was eben auch ausgedrückt ist dann durch die Hörner oder durch die zweiblättrige Lotusblume. Aber da möchte ich noch jetzt ein bisschen näher bei dem nur kurz bleiben, bevor wir zu dem Aszendenten kommen. Die Schlange ist also die Stifterin und ist ein Symbol in der Tierwelt, wo sich die Wirbelsäule erstmals bei der Entwicklung im Tierreich zeigt. Also vorher gab es ja keine Wirbelsäule, sondern wirbellose Tiere. Und die wirbellosen Tiere haben zwar ein Nervensystem, aber sonst nichts. Und das Nervensystem auf den Menschen transponiert ist eigentlich das Sonnengeflecht. Also wenn man es weiter denkt, ein Sonnengeflecht hätte der Mensch auch als wirbellos, kann man ja nicht bezeichnen, weil das wäre sich ja nicht ausgegangen in der Entwicklung, aber wenn man es nur so vergleicht, eine Parallele zieht, dann wäre der Mensch auch mit einem Nervengeflecht ausgestattet, der sich aber geweitet hat eben zum Sonnengeflecht, wo er ja Zentrum ist, ist ja eine kleine Drüse, das Sonnengeflecht, auch bei der ganzen Größe ist die Drüse selber so eine kleine Drüse in der Mitte. Und mit diesem Sonnengeflecht ist der Mensch aber noch kein eigener Bewusstseinsträger. Er nimmt noch immer diese gemeinsame Erdenseele wahr. Bewusstseinsträger wird er erst später. Und zwar tritt jetzt die Möglichkeit ein, einer Absonderung von dieser gemeinsamen Erdenseele. Und zwar dadurch, dass dieses Sonnengeflecht in einen Kanal, in ein Rohr hineingesteckt wird. Also die Wirbelsäule entsteht, das Rückenmark entsteht. Das Sonnengeflecht wird also in dieses Rückenmark hineingeschoben, hineingezwängt und damit ist aber auch verbunden der erste Impuls zu einer in sich selber ruhenden Ich-Persönlichkeit. Zwar ist noch keine Ich-Persönlichkeit ausgeprägt, aber es ist schon einmal absondert. Ist ja auch verständlich, wenn etwas mehr ausstrahlend ist, radial ist, dann fängt man es ein und schiebt es in einen Schaft, dann ist es ja schon was Komprimiertes und entsteht ja schon am Schaft in der gewisse Bewusstseinstätigkeit. Man hat ja schon Widerstand. Also die ersten Ansätze sind ja schon einmal da, dass in einer anderen Art weitergeht, eben zum aufrechten Menschen und zu dem, der auch Keime des Ich-Sagens zu sich, Ich-Sagens in sich trägt. Ja, siehst du die Schlange, hieß es früher, dann ist sie ein Merkzeichen für das Ich. So war das in den esoterischen Schulen üblich, den Schülern solches zu predigen. Und der Sündenfall selber, wenn man jetzt wieder zurückgeht, bedeutet eben die Einverleihung dieses dieses Schlangenbewusstseins. Denn vorher gab es dieses Schlangenbewusstsein, also diese Absonderung nicht. Die Schlange ist eigentlich die Weise schlechthin. Das, was man Weisheit nennt, allerdings eine andere Weisheit, wie sie dann später kam, eine kosmische Weisheit bzw. eine irdische Weisheit. Und der Hellseher oder der Wahrnehmer...
Beides. Jetzt beides. Die Schlange ist beides, kosmisch und irdisch.
Ja, na, zuerst ist es einmal, ursprünglich ist es einmal ein Allbewusstsein, das die Schlange aber schon verringert in diese Abspaltung, wo der Ich-Mensch entsteht. Und später ist es Anteilnahme am Weltenäther, aber auch an der Erdastralität, beides. Die Schlange hat einen Schwanz und sie hat einen Kopf. Und wenn der Mensch gedacht hat, hat er sich so wie die Schlange gefühlt, mit dem Wurmfortsatz hinein, und da hat er herausgesagt. Er hat sie eigentlich so wie die Schlange empfunden, oben hat die Schlange noch den Kopf, aber sie geht viel weiter hinein. Und die ganzen alten Götter waren ja immer stonische Götter, also unterirdische Götter. Das war ja auch bei den Römern noch so, als sie in Britannien waren, gab es ja mit diesen Druiden so viel Kämpfe, und da haben die Römer eben den Vorschlag gemacht, weil sie die Schlacht nie gewinnen konnten, zwar die Schlacht, aber den Krieg nie gewinnen konnten, haben sie sich mit den Schlachtenführern, also mit den Stammeshäuptlingen, und das waren die Druiden waren immer die Führer und früher auch die Frauen, die Hellseherinnen, weil sie immer über Hellseherkräfte verfügt haben, und haben ihnen den Vorschlag gemacht, dass man sich eben auf göttlicher Basis trifft, Götter zu Göttern, Frieden zwischen den Göttern. Und da haben die Druiden gesagt, ja, das ist eine gute Idee, ist auch die einzige, dass wir zum Frieden kommen, ein Frieden zwischen den Göttern. Die Druiden hatten ja verschiedene Tiergötter, also zum Beispiel Hasendruiden, Adlerdruiden, Rehdruiden, Wolfdruiden, waren immer Tiernamen. Nur haben die Druiden dann gesagt, eines müsst ihr wissen, ihr Römer werdet uns nie ganz vernichten können oder besiegen können, denn wir haben unterirdische Götter, Erdgötter. Ihr aber Lichte, und in dieser Welt haben die unterirdischen, die finsteren Götter immer die Überhand über die Lichten. Also das die Mütter sind ja, eigentlich sind sie ja die Mütter. Und die Mütter ist das Baumaterial überhaupt. Bis zur Erdenzeit kam ja noch dann ein viertes Element dazu, aber bis dorthin sind ja die Mütter, die ganze Substanz zur Verfügung stellen. Weil die Elohim haben ja auch nur sehr wenig selber geschöpft, was ja mehr als genug ist, aber sie mussten ja auch wo anschließen, und das waren ja schon, die Mütter waren ja schon da, also Saturn, Sonne und Mond mit der Substanz. Ja. Der Mensch fühlte sich also wie ein Schlangenvorsatz. Und erkennen in alten Zeiten wurde so empfunden, ich fühle mein Schlangenwesen in mir. Also die Schlange begann sich zu regen, und damit war der Erkenntnisprozess eingeleitet, denn das Erkennen früher war kein Erkenntnis, das ans physische Hirn gebunden war. Also das physische Hirn war ja auch nicht ausgebildet. Es war eben so ein drinnen stehen in der ganzen Erdmischbroche sozusagen. Es ging dann weiter, und jetzt gibt es eben einen Satz, der immer wieder auftaucht, und der lautet dann so, dass in der Bibel auch steht, man wird an den Füßen verwundet, aber man selber zertritt mit seinem eigenen Leibe der Schlange der Kopf. Heißt dann ein bisschen anders, wörtlich übersetzt. Und das war eigentlich so eine Prophetie, dass der Mensch eben durch sein Gehirndenken die Schlange zertritt, das heißt sich abnabelt von diesen ganzen Schlangenhellsehen oder von diesen Schlangenkräften, und die Schlange dafür aber dem Menschen, sie beißt ihm in die Ferse, sie nabelt ihn gleichzeitig ab. Also das war so ein Satz, der eigentlich das Ganze charakterisiert hat, aber das heißt viel später kam, es war eigentlich ein prophetischer Satz, der schon früher in den eingeweihten Schulen war, in der Bibel steht er dann noch einmal drinnen. Denn es ist gerade das physische Hirn, das eben dieses Schlangenbewusstsein dann überwindet und selbstdenkerisch wird und auch das Selbstbewusstsein entsprechend anregt. Du wirst ihn in die Ferse stechen, so heißt es dann. Ja, das hellseherische Wahrnehmen kam so zustande, dass eben dieser Äther weit über die physischen Formen hinausgingen und diese Sinnesorgane oder seelischen Wahrnehmungsorgane, also diese Lotusblumen, die waren dann in diesem weiten Ätherfeld drinnen, die sind also so in diesem Äther geschwommen, eigentlich ist dieser Äther, dieses ätherische Ertragesubstanz wieder für das Astrale, und da haben sie eben rausgeleuchtet aus dem Astrale, und geschwommen sind sie im Ätherischen, im Wässrigen. Und nachdem sich auch das Ätherische zusammengezogen hat im Laufe der Zeit, ist immer mehr geschrumpft, sind auch die Lotusblumen, das ist ja ein schönes Bild, weil in Indien und diesen Gegenden schwimmen ja die Lotusblumen im See, ist der See immer dürrer geworden, er ist ausgetrocknet, irgendwann einmal war kein Wasser drin, und dann sind die Blumen also ins Dürre gekommen, ins Mineralische, ins Harte, und sind verdorrt. So sind die alten Hellseherorgane einfach eingegangen, weil sie der Anteil des Menschen am Weltenäther immer reduziert hat, er ist dann mehr oder minder deckungsgleich gewesen, nicht ganz, aber im Wesentlichen, und somit gab es keine Möglichkeit mehr für die Lotusbäume, und somit ist das alte Hellsehen verschwunden gewesen. Jetzt ging es darum, wie das Ganze eben weitergeht. War also dann nur mehr möglich durch gezielte Willensschulung, wie das eben in den alten Einweihungsschulen in Ägypten und so weiter praktiziert wurde. Und weiter ging es dann eben mit dem Witter, also mit dem Wahrnehmen durch den Verstand, durch das Gehören. Also Gehören und Witter ist ja dasselbe, kann man als Witter bezeichnen oder als Hörner bezeichnen. Und der nächste Schritt war dann, dass auf der Schädelstätte des Menschenhauptes wird das Lamm der Witter geopfert. Jetzt geht es noch weiter, dass diese zwei Lotusblumen auch noch wegfallen und überbleibt dann eigentlich das, was im Griechischen dann der Gedanke ist, das Vlies, das goldene Vlies. Ist eigentlich, was ist das goldene Vlies? Letztlich das, was überbleibt von dieser ganzen Witterzeit, der reine Gedanke, der eigene Gedanke. So ging das dann allmählich zu Ende. Vielleicht noch ein paar Worte zum magischen Stab. Also der Moses hatte ja einen Stab, so einen magischen Stab, und da heißt es also im Garten des Jethro im Gebet vertieft, erblickte er sich gegenüber einen herrlichen Stab mit Saphirsteinen besetzt, der aus der Erde wuchs. Der universelle Name Gottes war in ihn eingeschnitten. Mose riss ihn heraus, also den Stab aus der Erde, so leicht wie man ein Sträuchlein ausreißt. So steht es also in den Sagen der Juden drinnen. Und dieser Stab ist eben jene Kräftelinie, die sich jetzt vom Kopf herunter bewegt, allmählich, also da oben war ja schon jetzt eine Interessierung, eine starke, geht zum Kehlkopf, und vom Kehlkopf geht es dann zum Herzen runter. Und diese starke Linie ist jetzt ein Stab, bezeichnbar als ein Stab, nicht mehr als Lotusblume, sondern als zusammenhängende, funkelnde Kräftelinie oder Kräfteaura. Aber sie hat immer eine gewisse Stabform, und in dieser Kette sind eben die leuchtenden Organe, die jetzt aufleuchtenden Organe drinnen, sodass man eben von Edelsteinen spricht, wenn man fragt sich, warum sind da Edelsteine am Stab. Das ist gemeint, also dass es diese Energiezentren oder die Wahrnehmungszentren sind, die aufgefächert sind, aber wenn es stabförmig also von oben nach unten geht. Später wird das einmal zum Vordergrad, wenn das Rückgrat wegfällt, wird genau das eigentlich ist es ja schon angedeutet durch den Stab. Aber der Stab des Moses ist jetzt der andere Stab, weil die Schlange, die man aufzieht vom Schwanzende nach oben, das war der alte magische Stab. Und der Moses dreht ihn um, nimmt oben den Kopf und zieht ihn jetzt bewusst runter in den Anfängen. Das war also nicht schon das Ende, aber er war der Erste, der das gemacht hat. Das ist der Stab des Moses. Wird ja auch gezeigt im Topkapi-Museum. In Istanbul habe ich den Stab gesehen, war ein normaler Spazierstock, aber man hat festgestellt, das war der Stab des Moses. Ja, ja.
Das war der universelle Name des Gottes
eingesetzt. Ja, sicher. Also, man konnte ihn ja auch nicht so genau sehen. Ja, was haben wir noch vom Moses, was nur erwähnenswert ist vielleicht? Ja, es sind diese Strahlungs- und Bewegungspunkte in der Herzmitte, und an dieses Organ ist dann auch das innere Wort geknüpft. Man nennt es auch den Freiheitspunkt oder den Freiheitsstab oder den Strahlungsstab. Es gibt eben da verschiedene Bezeichnungen dafür. Auf alle Fälle geht es immer von der Stirn zum Herzen. Ja, dort bleibt es einmal. Dort bleibt es einmal. Weil es geht ja um den oberen Bereich. Also dort nimmt er mal sein Ende. Im Steißbeinchakra. Weiter geht es ja nicht. Zuerst geht es nur bis zum Herzen, dann geht es noch weiter bis dort, wo die Kundalini-Kraft nach oben geht, wird es jetzt von oben von oben dressiert. Und geht nach unten, bis zum Steißbeinchakra, weil dort geht ja die Kundalini-Kraft, die rollt sich ja von dort nach oben, wie das bei der ägyptischen Einweihung war, dass da eben da vorne dann die Schlange eben rauskommt und der Reif drüber kommt. Ja, das Hatha-Yoga, da schreibt jemand auch was Interessantes, das will ich euch aber doch vorlesen, nämlich der Herr, der Beck, nicht? Und der sagt da dazu, der sich mit dem sehr beschäftigt hat, der Sprachforscher war, Sanskrit und die Sprachen, mit Bravour hat er die ja gekonnt, und der schreibt dann da, auf seinen Reisen hat er was kennengelernt, und da sagt er, da nimmt er Bezug zum Hatha-Yoga, also zum magischen Yoga der Inder. Dort wird der Mensch so vorgestellt, dass in ihm drei senkrechte Kräfteströmungen durchziehen, von denen jede durch bestimmte Übungen zur magischen Wirksamkeit gebracht werden kann. Wir sprechen vom alten, also vom alten Yoga, also was dann umgekehrt ersetzt wird. Beschritten soll werden der Weg der Mitte, Shushuma, zwischen den beiden Strömen, Ida und Pingala, das wird also näher in dem Indischen angeführt. Wie geschieht das? Am Brahma-Dwara, dem Tore des Brahma, am unteren Ende des Rückgrats, schläft zwischen den zwei Strömen zusammengeringelt die Schlange Kundalini, die junge trauernde Witwe. Durch die zu vollziehenden Übungen richtet sich die Schlange wie ein Stab auf, und tritt in den mittleren Gang, das okkulte ätherische Rückgrat. Das ist in den mittleren Gang, ins Rückgrat tritt es ein. Die Übungen erfolgreich durchzuführen, bedeutet bildhaft gesprochen, die Schlange beim Schwanz erwischen. Moses hat es beim Kopf genommen, also die Alten haben es beim Schwanz nach oben gezogen. Dann wird aus ihr von unten nach oben der Stab des magischen Erkennens und Handels. Ja, das ist etwas, was damaligen Zeiten nicht so selbstverständlich war, dieses Hatha-Yoga, und der Beck hat das eben damals näher erzählt. Ja, ich glaube, das ist eigentlich einmal als Einleitung für die Schlange, sollte eigentlich nur einmal so ein kurzer Hinweis sein auf die Schlange. Wir werden das ja dann noch näher hören, auch bei der Genesis. Und ich möchte vielleicht jetzt dieses Plakat aufhängen. Wenn man sich noch Zeit hat, dann können wir da nämlich mit uns auch so aufhängen.
Ja.
Dann wird es vielleicht besser aussehen. Um die Schlange geht es also.
Kann man allgemein sagen, dass überall, wo Bewusstsein sich entwickelt, die Schlangenkraft da ist.
Eher das Gegenteil. Die Schlange ist das Unbewusste. Die Schlange ist eigentlich nicht so schön als das Bewusste. Das Bewusste ist das klare Denken vom Kopf. Das Unbewusste ist einfach das Schlangenartige. Da waren wir ohne was zu tun mit der Erdweisheit verbunden. Also die Schlange hat also die Erdweisheit draufgespeichert, und der Mensch konnte sich gar nicht trennen von der Erde. Er war ein Teil der Erde und hat aber jetzt dieses Geschenk bekommen von der Schlange, die Weisheit. Das ist eigentlich was Weibliches, die Schlange. weil er mit der Weisheit zu tun hat, die man aber selbstverständlich kriegt. Und der Mensch war gar nicht getrennt, aber er hat, ich erkenne oder ich will was wissen, dann ist er reingegangen in die Erden und war da drinnen und hat da unten hat er alles gekriegt. Er musste also gar nicht denken. Es ist eigentlich das Gegenteil, das ist was Unbewusstes, ein Geschenk. Bewusst ist, dass man die Schlange abtötet, das war ja dann der Prozess, der Moses war ja da eigentlich der, der wirklich eine Rolle gespielt hat dabei und eigentlich der Vorreiter war und jetzt das hinopfert. Und das war ja dann bei den Ägyptern oder bei den Israeliten das große Problem, dass sie das, dass sie mussten verzichten auf die, auf diese Weisheit der Ägypter, das war ja der größte Verzicht, denn die, die hatten das automatisch. Und auf die mussten sie verzichten, mussten dann in die Wüste, da sind sie immer herumgezogen, das wird ja so weiter beschrieben, aber kamen dann in eine Gegend, die das eben nicht hatte, diese ganzen Moabiter und die Medianiterinnen. Also die waren ja noch ganz lüstern, die haben ja noch gar nicht die satten Sinneserkenntnisse gehabt, da war ja alles satt, da war ja alles von Vitalität und Astralität, die ihnen von den Sonnenkräften reingespeichert wurden, reingeschickt wurden. Und die Israeliter mussten es verzichten, sie sollten ja entwöhnt werden von dem und sollten selber im Innern ohne Sinneseindrücke ein eigenes Denksystem, sagen wir mal, Denksystem ausbilden. Jetzt sind die aber immer gerade mit diesen Resten des Altägyptischen in Kontakt gekommen und verführt wurden. Darum sagt man ja auch, dass der Baal, Peor und so weiter, überhaupt das, der Baalsdienst war so, Art, so ein kleines, so ein Stierlein noch. Also darum sagt man das Kalb oder Kälblein. Man hat immer noch das Kälblein angebetet, das meint, damit meint man, dass ohne eigenes Zutun ein Reichtum hineinfällt, ins eigene Erleben. Und das war eigentlich das Problem. Weil die Juden haben ja schon früher, der Juden ist nicht richtig, es sind ja die Hebräer auch schon nicht, die Juden ist auch schon ein Unterschied, aber die Ersten, also der, ganz am Anfang, der Abraham wurde dann zum Abraham, da war er der Stammvater vieler Völker, erst bei Abraham, und dann wurde eben der Isaak geopfert, und schon da musste was ausgeschieden werden aus der Erbströmung, weil dieser Ismael, das wäre eigentlich der Talentiertere gewesen, aber im alten Sinn. Der hat noch die ganzen Kräfte der alten Vererbung, die ganzen Reichtum gehabt. Das sollte aber ausgeschieden werden. Und dieser Isaak, der wurde jetzt, also, da wurde ein Witter geopfert. Das zeigt ja schon, was das heißt. Und jetzt ist es aber so, das ist noch ein bisschen komplizierter ist, die Israeliten sind dann zwar wieder in, die Israeliten haben das zwar ausgeschieden, weil sie aus der Vererbungsströmung, aus der Blutströmung ausgemerzt haben, aber was dort ausgemerzt wird, muss von äußern wieder zugeführt werden. Jetzt mussten sie das äußerlich leben. Das ist aber wichtig für die Menschen, aber wenn wir was aussondern sozusagen,
kommt
uns wieder entgegen. Und das ist gar nicht so einfach. Da kann man keinen Trick, keinen Trick machen. Und das kam ihnen auch wieder. Das kam ihnen auch wieder entgegen. Ja, jetzt eigentlich, wir sehen die Schlange drauf. Und wie wirkt sich das jetzt aus, so aus dem Denken?
Na, wenn man da. Wenn du vom Ball gesprochen hast, das erinnert mich an den Tanz ums Gold.
Ja, das ist es.
Das ist ein häufiges
Geil. So heiß, ums goldene Kalb, also ums Kälblein. Ne? Und der Balldienst, der war überall vertreten.
Schön gemacht. Toll. So ein schönes Zeichen.
Ja, ich habe es ein bisschen vergrößert.
Das ist ein Eskulat oder ein Kreuzotter.
Naja, das Kreuzotter kann es zum Beispiel durchaus sein. Mhm. So ein Otter. Ah, da haben wir es schon. Ah, das mit der Kreide geht es nicht. Ne?
Aber wenn wir jetzt. Wenn man es jetzt umdreht, dann wäre der Witter eigentlich da. Das heißt, wir müssen irgendwo anfangen. Und wenn wir die Richtung nehmen, dann könnte man da beginnen. Das heißt, wenn man die Schlange jetzt umdreht und der Kopf wäre da, dann wäre da genau 0 Grad. Mhm. Aber der Tierkreis ist anders. Der Geist ist da, nur gerade, das ist aber für uns nicht so. Du hast ja gesagt, der Tierkreis beginnt immer beim Wetter.
Nein, der Tierkreis nicht, aber unser tropischer Tierkreis, ja. Unser tropischer Tierkreis beginnt beim Winter, genau.
Also der Winter, aber wie wirkt sich das jetzt aus, zum Beispiel eben beim Winter? Der Winter ist also der die Tat ausführt und das Henke mit seinem Schwert den Kopf der Menschen abtrennt. Diese Witter ist also ein gewalttätiges Zeichen. Vom Mars regiert geht es beim Witter nur um eines, um die Durchsetzung der eigenen Willenskräfte. Kollateralschäden gibt es überhaupt nicht. Es muss was durchgesetzt werden und da geht es nur, nicht einmal so sehr ums Ziel, sondern nur um den Genuss ständig wo reinzuhauen und in jede Wand ein Loch zu brechen oder irgendeine Schranke zu durchschreiten oder eine Schranke zu durchbrechen, einfach um den Genuss, wenn man zuschlägt, zu haut sozusagen. Also der Witter ist ein Durchsetzungszeichen. Impulsiv, stark, auch mit dem Kopf durch die Wand, sagt mir auch, stimmt ja auch, schöpft aus einer grenzenlosen, natürlichen Beziehung noch eben zur geistigen Frische, die ist ihm ja erhalten geblieben. Und jetzt, wenn wir den Aszendent Witter haben, ist die Frage, wie tritt es eben dort dann auf, wenn jemand aus sich herausgesetzt hat, in früheren Leben irgendwelche Taten oder Beschränkungen oder Vernichtungen anderer, wie zeigt sich das? Es zeigt sich natürlich am Aszendent am allertypischsten. Denn wenn wir so einen Tierkreis, hernehmen, dann ist es ja so, da vorne beginnt also dockt also der Mensch an und dann haben wir die Häuser, die verschiedenen, die sind jetzt da eingezeichnet, dann haben wir die Planeten da stehen und irgendwo die Sonne. Wenn man jetzt da vorne beginnt, ist es so, das ist eigentlich der Mensch, wie er ist, nicht wie er sein soll, wie er ist. So ist er. Er hat früher eigentlich den Winter erlebt als Sonne. Jetzt ist, das kann leicht jeder selber an sich feststellen, dass der jetzige Aszendent so wie ein Traum ist. Man hat das geträumt und eigentlich ist eh schon vorbei, jetzt muss man es noch einmal leben. Eigentlich ist eh blöd, man ist ja schon Kind. Jetzt beginnt er da, wie er ist. Was ist aber dann die Sonne? Die Sonne ist so zu verstehen, dass der Mensch verschiedene Leben eben hatte, zum Beispiel als Kutscher oder als Pfarrer, da hat er ja viel erlebt, als Kutscher, wenn der Herr Goethe herumkutschiert hat, da hat er alles erlebt, die Gespräche, dass der Goethe da ein Gasthaus gemacht hat mit den Frauen oder er hat getrunken wie, und so weiter. Das hat er überall alles gewusst, der Kutscher natürlich, der Umgang mit den Rössern und so weiter, der Pfarrer dasselbe, der in die Seele reinschaut, immer kurz beim Weichen, das hat er viel erlebt. Jetzt muss man sich vorstellen, es ist wie eine Farbschicht, die wird aber aufgetragen. Das nächste Leben ist wieder eine Farbschicht, das wird alles aufgetragen und dann kommt so ein ganz eigener Ton, der alles enthält. Und das ist jetzt die Sonne. Und wenn jetzt der Mensch da ein neues Leben beginnt, das ist so wie ein Wanderer, der wandert. Wo wandert er? Er wandert durch die Gegend. Die Gegend sind die Häuser. Da erlebt er aber alles Seelische, da sind die Planeten drinnen. Aber wie er sein soll in dem Leben, die Mission, die ist nicht da drinnen. Das ist ja wie er ist jetzt, genau, die gibt ihm die Sonne, die gießt das hinein. Also wir haben hier den tätigen Wanderer sozusagen, der sich also hinausnimmt in die Welt, der operativ tätig ist. Der hat ein Baumaterial, immer ein verschiedenes Baumaterial mit verschiedenen Formen. Aber was er da machen soll, das gibt ihm die Sonne vor. Wie er es macht, das ist, wie er es macht, er. Aber was er macht, ist ja,
konkret, er ist also von Tierkreiszeichen, was weiß ich, ein Stier meinetwegen, ja, oder ja, ein anderes, ja, Zeichen, ein Schütze,
ja,
und der Aszendent.
Ja. Ja. Ist ein anderer.
Das ist aber der, von ja, dem du jetzt gerade
sprichst. Ja, ja, ja.
Aber das kann für jedes Tierkreiszeichen
dasselbe. Ja. Also zum Beispiel in dem Fall ist ein Witter. Das heißt, der hat eigentlich schon eine Witterstimmung im letzten Leben durchgemacht. Darum kommen sie da jetzt zum Vorschein, als Karma. Der hat da sowas gemacht, aber der hat sich nichts gedacht dabei.
Aber wenn er jetzt so vage ist, ja, ja, und er hat also im Witterzeichen sehr aktive Planeten, ist das eigentlich wieder ein Gegensatz.
Ja, das ist jetzt was anderes. Wir können es gleich sagen. Also wenn, jetzt sag mal zum Beispiel, der ist ein Wintergeborener. Gemeint ist, der dockt hier an und eben weil...
Mit einem Aszendenten.
Ja, also Das haben wir noch, die Sonne bewegt sich ja, die Sonne bewegt sich ja, also die Erde bewegt sich durch den Tierkreis so, also Zeichen um Zeichen, also so nach oben. Also die Sonne geht ja so, so, und da braucht sie, beziehungsweise die Erde und die Sonne, ein Jahr, 365 Tage und ist durch. Und da geht sie so ganz langsam, geht sie herum und schaut immer auf die drübere Seite. Dasselbe macht auch die Erde durch das Achsenkreuz, das da reinkommt, indem sie sich um die eigene Achse dreht, dann macht es genau dasselbe wie die Sonne. Genau dasselbe, nur braucht die Erde nur 24 Stunden. Jetzt ist ein Mensch zum Beispiel, hat irgendeinen Aszendenten, nehmen wir mal Skorpion, das ist typischer. Skorpion-Aszendent. Jetzt sagt man, das ist ein typischer Skorpion. Das hängt aber gar nicht davon allein ab, sondern wo steht der Mars, der Herrscher des Skorpions. Steht der schlecht, sehen wir den Skorpion-Aszendenten, weil der traut sich auch nicht. Hat der aber der Skorpion-Planeten im Tigris-Zeichen Skorpion zum Beispiel, sagt man, das ist ein Skorpion. Ist überhaupt nicht gesagt. Wir sehen auch nichts, wenn der nämlich steht in dem Haus der Jungfrau zum Beispiel. Es kommt davon, wo die steht, die Planeten. Wenn der Skorpion steht in der Jungfrau, dann muss er das machen, was die Jungfrau vorgibt. Nämlich ökonomisieren, lauter Statistiken, alles auswerten, ganz genau sein und so weiter. Das heißt, er ist gar kein Skorpion mehr.
Und heißt das jetzt, die Summe seiner Leben oder seiner Taten ist diese Jungfrau, dieses Jungfrau-Panorama.
Das vorne, wenn da die Jungfrau steht, ist es eine neue Aufgabe. Dann nützt ihm der frühere Kutscher und der frühere Fahrradbüro von mir gar nichts, weil das ist ganz was Neues. Er hat zwar Erfahrungen, ein gewisses Niveau als Mensch. Das nützt ihm aber da immer, er fängt ja neu an, er kennt, er ist jetzt beim Bieler Filialleiter, da nützt ihm nichts, dass er Kutscher war. Aber die Sonne enthält ja den Geistkern des Menschen, man kann es auch so sagen. Die Entelechie. Die Entelechie im Griechischen ist ein sich selber vervollkommendes, ständig nach einem Ziel strebendes Telos eigentlich, man kann sagen. Da verwirklicht sich der Mensch immer im großen Sinne, der große Ziele. Und das ist alles in der Sonne drinnen. Also so, in dem Leben kommt zum Beispiel Sonne, Jungfrau, wie du willst, da ist alles da drinnen. Als ruhender, latenter, wie Geist und Kraftsystem.
Aber also, das heißt, es sind zwei verschiedene Sachen, die aber beim Aszendenten zum Ausdruck kommen.
Nein, beim Aszendenten kommt nur das operative Zeichen, so bist du jetzt geschaffen, sonst hast du nichts. Aber die Sonne gießt dann ein, was sollst du tun? Was sollst du machen? Gießt die Sonne ein. Wie das macht der Baumaterial, immer Baumaterial, was er aus dem Baumaterial macht, das macht er. Er sagt,
also aber was ein dynamischer Aspekt, ich versuche immer zu verallgemeinern, ein dynamischer Aspekt und ein statischer Aspekt.
Genau. Hier ist der Dynamiker, der Aktive, der muss in die Welt ein, der muss sie hinstellen, so, und man sagt, das bin ich. Er kann aber nicht schummeln, was zu denken. Er kann nicht sagen, ich gebe mich anders. Weil man sieht das aus den Augen und aus hinter den Augen. Da kann jemand noch so schon, er macht so und hat anderes Gefühl, man merkt es, weil das kann er nicht verbergen, aus der Sprache nicht, aus der Gestik nicht, aus den Augen nicht. Das schaust du mir, verlebst du das eh immer. Da kann niemand schummeln, auch wenn jemand glaubt, ich schummle. Ja, natürlich kann man ablenken, andere, wenn man begabt ist, ist vage, Aszendent, hat man natürlich alle Möglichkeiten. Aber, oder überhaupt das Luftzeichen ist ja jemand flexibler, als wenn er jetzt ein Steinbock ist. Aber er kann sie nicht verstehen, denn hier muss er sich ja der Welt stehen, da kann er nicht unter den Tisch kriechen. Er muss so auftreten, er steht sich nach der Welt gegenüber. Und er kann nicht flüchten und er kann sie nicht verstehen. Und das heißt, so wie jemand ist er hier beim Aszendent. Da muss er die Welt ergreifen, er muss sie hinstellen und muss sie ihm präsentieren und schauen, dass er die Welt möglichst intensiv ergreift auf seine Art. Und so wie er rein spricht, kommt es natürlich auch wieder entgegen. Die Sonne ist ein ruhendes Zeichen mit der ganzen Weisheit aller Verkörperungen und die sagt ihm auch jetzt aus höherer Weisheit stammen, was er tun soll, mit welcher Idee er das Leben führen soll. Aber wie er das macht, muss der Kämpfer machen. Also wie du sagst, da vorne ist der Kämpfer, ganz egal welcher Aszendent, aber uns Waage ist die Harmonisierung der Kämpfe, ist es trotzdem der Kämpfer. Und da hinten ist es eigentlich so ein ruhendes, schwebendes, sattes Weisheitsgefühl oder Reichtum einfach. Da ist der ganze Reichtum ja schon da. Und also der Winter ist eben dieser ganz stürmische.
Ich meine, das ist für mich sehr schwierig. Ja? bin jetzt gescheit, wie ihr seid. Was ist der Aszendent dann überhaupt? Meinst
du, ja.
von dem Aszendent?
Ja.
Was ist Aszendent überhaupt?
Ja, na, der Aszendent, also wenn der Mensch also jetzt, wenn der Mensch ein Geistkeim ist, dann bedarf es verschiedener Vorrichtungen. Zuerst einmal muss er eingefangen werden durch die Mondkräfte. Da muss der Geistkeim eingefangen werden, dann wird er, so wie bei einer Kasserolle, der Strudel, wickelt sich der Strudel über den Geistkeim. Dann geht es weiter und dann sind die Vorrichtungen zu treffen, dass er eben geboren wird. Und dann kommt er und schwebt da rein und verbindet sich. Dann verbindet sich irgendwo zu irgendeiner Zeit wieder geboren. Und welches Zeichen jetzt aufgeht, und zwar im Sinne der Erdrotation. Weil die Sonne ist ja schon klar, man weiß zum Beispiel, jemand wird geboren im August, also dann weiß ich, bin jetzt verlöbe oder was auch immer. Und jetzt, das weiß man ja schon, aber das sagt nicht viel aus. Entscheidend ist, wie ist der Mensch wirklich? Und wenn er jetzt da eben geboren wird, an einem gewissen Tag, zu einer gewissen Zeit, dreht sich ja die Erde um, dreht sich ja die Erde selber in 24 Stunden und dann gibt es wieder kleinere Einheiten und alle 4 Minuten eben steigt der Zeichen auf. Und jetzt ist er zum Beispiel 15 Grad Witter, nehmen wir mal als Beispiel. Dann ist ein Witter geborener und jetzt sehen wir, die erste Phase Witter ist zum Beispiel Mars, dann gibt es den zweiten, es gibt immer Dekanate, das muss man auch noch ganz genau berücksichtigen. Das erste wäre unter dem Mars stehen, das zweite herrscht jetzt mit die Sonne, das Sonnenzeichen vom Löwen, das dritte ist dann das Jupiterzeichen vom Schütze. Das muss man auch wieder berücksichtigen. Man kann nicht nur sagen, er ist Witter, sondern er ist Witter im Sinne des zweiten Dekanats, dass hier der Löwe sehr stark mischt, die Sonne. Dann kriegt er von dem auch was ab. Also Aszendent heißt, in dem Augenblick, da ist er wirklich konkret Mensch, ganz der konkrete Mensch. Wenn man sagt, er ist Löwe, ja, das sagt er nicht, für ein ganzes Monat gibt es Löwe. Aber um 14 Uhr Nachmittag,
die Zeit macht es aus.
Genau, um 14 Uhr Nachmittag ist er zum Beispiel 15 Grad Witter, dann ist es ein ganz konkreter Mensch. Der ist ein Wittermensch. Die Sonne spielt auch eine große Rolle, aber er ist ein Wittermensch eben. Aszendent heißt eben, dass die Sonne dort aufgeht, auf der drüben Seite untergeht. Ja, am Anfang der Schlange ist eben der Kopf, der Biss und das Ende der Schlange, da steckt immer das Heilmittel drinnen. Und darum sieht man ja, dass sie die Schlange gar nicht in den Schwanz beißt, sondern sie geht innen durch und häutet sich und wird neu, steht wieder neu auf. Also sie beißt sie nicht rein, sondern sie frisst sich selber auf. Gibt es also gar kein Ende eigentlich. Nun, die Schuld, die der Mensch herumtritt, ist die Tat, er hat etwas getan, er hat etwas gebissen. Ich habe es in dem Sinne jetzt, weil es mit der Schlange zu tun hat, aufgeschrieben. Er hat was gebissen, also jemand anderen hat er gebissen. Jetzt ist das Eisen und das Marsische spielen immer eine große Rolle. Beim Witter zum Beispiel hat jemand mit einem Eisen erschlagen, hat jemand gestochen, hat mit einem Schwert gekämpft. Er hat ein Fangeisen ausgelegt, jemand ist ins Fangeisen reingekommen. Die Römer hatten einen eigenen Namen für einen Stamm, der Rambock war. Wenn man was belagert hat, bedurfte es ja Belagerungswerkzeuge, das war ja die Ingenieurskunst, und man musste mal irgendwo eine Bresche schlagen. Und da gab es einen eigenen Stamm, der hieß Ares, und das heißt ja im Englischen Ares, oder eher, im Englischen heißt es Ram, also drum auch Rambock. Er heißt Ram, Witter heißt Ram im Englischen. Im Griechischen Ares, im Römischen Mars. Das Ares ist eigentlich das Griechische. Und die hatten einen Stamm, und das war der Rambock. Der Ares-Stamm, das war der Witter. Die nannten den so, weil die sind schon so und warten nur, dass das irgendwo durch können. Also die ungestüme Tat, die man mit allen Mitteln durchsetzt. Es geht ums Durchsetzen, also um alles andere geht es also nicht. Und jetzt gibt dann so einen Witter-Aszendenten, wenn er jetzt in die Welt kommt, der hat ja schon mal in der Wittersonne sowas durchgelebt. Jetzt klebt er so Blut an seinen Händen. Wir wollen das irgendwie ja herausarbeiten. Und alles, was dem eigenen Wollen entgegensteht, wird gebrochen. Dieser Witter ist also einer, der bricht, ein sogenannter Fairbrecher. Also er bricht jeden Widerstand. Das will er auch. Also der geniert sich nicht, wenn man sagt, du bist mit Gewalt. Das muss er machen. Weil der Mars hat ja auch Aufgaben im Leben. Der Mars ist einer der wichtigsten Planeten überhaupt. Er bringt uns ins Leben und er führt uns raus. Ohne Mars könnten wir nicht andocken. Schon einmal durch das Eisen, die Ich-Kraft muss ja ins Blut rein, muss ja zum Eisen. Das ist ja schon masisch, das Eisen.
Also das Eisen ist ja schon die Substanz, das Maß, das Blut, das Rote, wir brauchen den Witter und wenn wir rausgehen, dann muss er unsere Leichname verbrennen, sonst geben wir also nur Berge von Leichen. Das macht auch der Maß. Und der hat eine ganz eine wichtige Rolle im Wassermann-Zeitalter, das will ich vielleicht dann noch sagen, das will ich aufzeichnen. Da hat er nämlich die allerwichtigste Rolle. Da werden wir sehen, dass es ganz anders ist, wie wir glauben, wie das Wassermann-Zeitalter da aufgebaut ist. Das möchte ich nachher auf alle Fälle noch machen. Ja, also drücken darf sich der Mensch auf keinen Fall. Und der Spaß an Grausamkeiten, das Leben als Vergewaltiger und Verführer, ja, ohne Rücksicht, ohne Bedenken, ohne Mitleiden, das ist also der typische Kämpfer. Kämpfer, aber kein Held. Also Held ist er keiner, der Witter. Ja, da fällt ihm die Größe, das Heros fällt ihm. Und überhaupt das, eben der geistige Hintergrund ein bisschen. Das ist er nicht. Ein Dreinschlager, auf den kann man sich auch verlassen. Er hört nie auf, er hat unermessliche Kräfte, er schöpft daraus. Und der Witter ist trotzdem ein stark verinnerlichtes Wesen, weil der Witter wird ja so dargestellt, dass er Witterhörner hat und die rollen sich ein, wie ein Krebs. Also so muss, das heißt, der Geist ist beim Witter verinnerlicht. Und nicht nur, dass er zurückschaut, das ist noch ein zusätzlich. Da zeigt er ja seine Gebundenheit mit der geistigen. Sein Geist ist eingerollt. Beim Stier hat er auch ein Horn, das ist nicht eingerollt. Da geht er nach außen. Der Witter zeigt schon ein geistiges Zeichen. Da ist alles geistig im Kopf drinnen bei ihm. Darum ist es ja so eingerollt. Und außerdem schaut er noch zurück. Also, aber es kommt durch den Mars eben so frisch in die Welt hinein, der muss was aufbrechen, muss zerstören, weil das ist ja wichtig. Zerstörung ist genauso wichtig, wie wenn man was konserviert. Ja, ein Kämpfer, aber kein Held. Wenn er zurückschaut, sieht er Leichen und Leiden. Das hat er also hinterlassen. Streitlust, Aggression, Zorn, Unvorsichtigkeit und alles, was verdeckt wird, kommt somit von außen auf ihn zu. Also alles, was er früher weggeschoben hat, was er nicht sehen wollte, holt ihn jetzt ein. Es holt ihn ein in Form von so, ja, also er sieht irgendwas und dann fällt ihm was ein, in ein Bild. Also so innere Dämpfe sozusagen, so Fantasiedämpfe steigen aus. Man merkt, da war irgendwas. Man kann es nicht näher sagen, aber irgendwie, ja, das finde ich sympathisch, aber das widert mich an. Nicht im Sinn von Wittern, aber mich an. Also mit dem muss ich jetzt auseinandersetzen. Er wurde immer oder wird immer so ein Streithansel angeschaut und wurden die Bösartigkeiten nicht gelebt, sprich verdaut, dann treten sie jetzt auf in Form von äußeren Rötungen, Verletzungen und anderen Sachen. Wie das Masische heißt immer, Rötungen, Verletzungen, Schnittwunden und so weiter. Ja, Sympathie kann jetzt auch, es kann sich auch so äußern, dass man Sympathie für irgendwelche brutale Gruppen oder ähnliche brutale Exzesse auch jetzt hat. Aber so hat, dass man sagt, eigentlich will ich es eh nicht und man will es nicht mehr ausführen. Aber man hat es in sich. Aber man hat es nicht bearbeitet. Und man soll nicht wegschauen. Das ist eigentlich die ganze Politik. Nicht wegschauen, sich nicht in irgendwo zurückziehen, sondern mutig anschauen und gar nichts ändern wollen. Nur einmal bewusst, was habe ich denn gemacht? Sonst wird's ja, sonst entsteht ein neues Karma, eine neue Schuld, indem ich fliehe, katapultiere ich mich erst recht in ein Schuldverhältnis, weil das alte schaue ich nicht an und schon wieder schaue ich weg sozusagen, kann mir selber nicht anschauen. Also es wird immer schlimmer. Was ich da vor kurzem gelesen habe, in diesem kleinen Buch, ich wollte es eigentlich aussortieren, weil es ist schon uralt, das heißt Die Kunst des Lebens von Erich Fromm, ist ja bekannt, das Buch, wahrscheinlich hat es jeder vorher schon einmal gelesen. Und jetzt habe ich es noch nicht gelesen und es ist wirklich, was er da schreibt, sehr gekonnt ist und hat das auch wahrscheinlich erlebt, sonst könnte es nicht so schön schreiben. Er spricht von der objektiven Liebe, von der Nächstenliebe, der Mutterliebe, der erotischen Liebe, der Selbstliebe, der Gottesliebe. Und beschreibt dann näher, wie das ist, wenn jemand überhaupt einen Menschen kennenlernt durch Intuition. Da wird er ganz der andere, er gibt sie hin und sagt, jetzt schau mal, wann was rauskommt. Ich habe gar keine Vorstellungen mehr, was ich will oder was ich vermeiden will oder was ich anstreben will. Ich schaue jetzt einmal, was draus wird, ich gebe mich auf. Intuition, also er wird der andere. Und das beschreibt er alles. Und jetzt schreibt er aber nur was anderes, und das will ich euch vorlesen, weil es ihm eingefallen ist zum Wittern. Also man kann durch Liebe, kann man eigentlich aufgehen und den anderen kennenlernen. Anders kann man ja nicht kennenlernen. Aber, schreibt er dann, es gibt nur was anderes. Wir kennen uns selbst, aber trotz aller Anstrengungen lernen wir uns nicht kennen. Wir kennen unsere Mitmenschen, doch kennen wir sie nicht, weil weder wir noch unsere Mitmenschen eine Sache sind. Je weiter wir in die Tiefe unseres Seins oder in das eines anderen vordringen, desto mehr entzieht sich uns das Ziel unseres Wissens. Trotzdem können wir nicht verhindern, dass der Wunsch bleibt, immer tiefer in das Geheimnis der menschlichen Seele einzutreten und den innersten Kern, der sein Selbst ist, in den innersten Kern, der sein Selbst ist. Und jetzt geht's los. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, dieses Geheimnis kennenzulernen. Es ist die vollständige Macht über einen anderen. Jene Macht, mit der ihn tun lassen kann, was ich will, die ihn fühlen lässt, was ich will und die ihn denken lässt, was ich will. Die ihn in ein Ding, in mein Eigentum verwandelt. Die äußerste Stufe dieses Versuches liegt in den Extremen des Sadismus und in dem Verlangen und der Fähigkeit, ein menschliches Wesen leiden zu lassen, es zu quälen und es zu zwingen, im Erleiden sein Geheimnis zu verraten. In diesem Verlangen, das Geheimnis des Menschen zu entdecken, liegt ein wesentliches Motiv für die Tiefe und Intensität von Grausamkeit und Zerstörungslust. Und jetzt führt er an seinen Kollegen oder Isaac Babel. Und der zitiert nun in seinem Buch, The Collection Stories, zitiert er einen Offizierskameraden, also er war bei der Roten Armee im russischen Bürgerkrieg. Und da beschreibt er jetzt, was passiert ist, der gerade seinen früheren Herrn zu Tode getrampelt hat. Mit einem Schuss, ich will es mal so ausdrücken, mit einem Schuss hat man den Kerl nur ausgelöscht. Mit einem Schuss kommt man nie an seine Seele heran, dahin, wo auch er ein Mensch ist und wo seine Seele steckt. Aber ich nehme auf mich keine Rücksicht. Ich habe schon mehr als einmal einen Feind zu Tode getrampelt, was länger als eine Stunde dauert. Und so weiter. Also was passiert ist, er war Verhörungsoffizier und der hat also, das war ganz üblich, war auch anders, wenn er reinkommen ist, war er eh schon tot, weil die Atmosphäre so war, nicht weil er schon beschädigt war, weil wenn man da reinkommen ist, hat man die Elementargeister erlebt, die dort sind in so einer Städte. Auf alle Fälle wurde er, das war immer dasselbe, wurde immer geschlagen mit einem Eisenrohr oder mit einem Bleirohr und dann einmal das Rückgrat gebrochen. Dann ist er nicht mehr am Boden gegangen, ist schon verreckt und dann hat er eben noch die Gestützteile zu treten mit den Stiefeln, dann den Bauch und dann ist er in die Zähne rausgeschlagen, das dauert eine Stunde. Nach einer Stunde ist es fertig. Dann kommt der Nächste dran, das macht er den ganzen Tag. Das ist sein Beruf, hat aber auch kein Problem, er schreibt ja. Da kommt man erst zum Menschen. Das ist nämlich etwas, was wir gerne ausschließen. Er will aber nicht sagen, wir sollen das machen, das sagt er natürlich nicht. Aber er sagt, da sieht man Menschen, da steht man ihm nämlich gegenüber und gar nicht als sein Beherrscher, sondern er ist selber derjenige, der eigentlich mehr einsteckt und der mehr auf sich lädt. Aber in der Situation hat man eben die Macht und kann man das von der Warte aus betreiben. Und so steckt aber beim Witter drinnen. Es steckt bei jedem ja was anderes. Beim Witter ist das ganz typisch. Der hat sowas gemacht und das wurde ja der Sowjetunion ja auch in anderen Ländern natürlich auch im großen Stil gemacht, weil dort war die schwarzmagische Magie zeremoniell festgelegt. Da wurden die Leute alle so behandelt. Das war nur harmlos. Ganz harmlos. Das ist eine ganz harmlose Sache, darum wird sie ja nicht aufgedeckt, weil der Westen es auch nicht will und so weiter und so weiter. Aber das ist etwas, was sie im großen Stil immer abspürt, auf der ganzen Welt natürlich und zu jeder Zeit. Aber das ist ein Witter-Thema. Das ist ein Witter, von dort kommt ein Witter her. Das sind ganz brutale Mord, ein Mordbrenner. Das heißt nicht, dass jeder Witter früher auch das ein Mordbrenner war, aber das ist die Witter, die sich abgeschwächt und abgeschattet eben im Witter, das ist ja Zeit, er kann ja nichts anderes. Er ist ja nicht einer, der die Zahlen fälschen kann als Buchhalter. Das macht die Jungfrau vielleicht, aber er kann das ja nicht. Er ist mit dem konfrontiert, mit einer überreichen Größe an masischer Kraft. Und die ist kopfgebunden. Also er ist kein Schütze, der jetzt Ideale hat, die er als Eiferer durchsetzen will. Schütze ist ja auch ein gefährliches Zeichen.
Ich möchte noch ja? den Erich Fromm zurückkommen. Ja? Also du hast gesagt, die eine Form, den Menschen, den anderen kennenzulernen, ist Intuition.
Das sagt ja, da wird er zum anderen Menschen. Ja.
Und die zweite Seite der Medaille wäre also dieses zu Tode quälen.
Die zweite Seite ist, den Menschen genauso kennenzulernen, aber nicht durch Intuition, wo ich in ihm aufgehe, sondern wo ich in einer Gewaltposition ihn richtig kennenlerne, wo er richtig Mensch wird, dann, wenn er sein letztes Menschtum aushaucht. Und da beobachte ich in die letzte Stunde, wie schauen jetzt die Augen aus? Schau dann noch einmal rauf und so.
Und Destruktion?
Ja, das ist gut. Ich glaube, das kann man sagen. Zerstörung, Vernichtung. Da kommt ja was raus, was wir nicht kennen. Das ist ja hochinteressant, wie so ein Mensch denn ausschaut. Wir kennen uns nicht, aber was sich da abspielt, da kommt der Mensch erst zum Vorschein. Sonst in der Straße, man kommt er nicht zum Vorschein, wenn man da
ist. Ja. Um es wieder allgemein auszudrücken, wir haben zwei Möglichkeiten, Intuition oder Destruktion.
Ja, in Wirklichkeit alles, was dazwischen liegt. Weil die Intuition wird auch niemand erreichen ganz und die Destruktion auch nicht. Aber es bewegt sich eben doch, dass man Menschen auch in so einer Phase, wo man tief reinschauen kann. Und es gibt ja Situationen, und die sind ja auch heute, aber früher waren sie greifbarer, wo das die Tagesordnung war. Das ist in verschiedenen Situationen, aber das gehört dazu. So wie Geburt und Tod.
Ja, es gibt meiner Ansicht nach sehr viele Menschen, die immer intuitiv oder sehr, sehr viel intuitiv handeln, ohne viel nachzudenken.
Ja, sowieso.
Das ist also nicht so.
Aber hier mit intuitiv ist gemeint, er begibt sich freiwillig in eine Situation, wo er nicht weiß, wie es ausgeht. Also Liebe heißt, er weiß auch nicht das Ende. Ja. Sonst wäre es ja einfach. Wenn man uns kalkulieren kann, ist er ein Buchhalter. Er weiß nicht, ob es genau mit einer schlimmen Enttäuschung ausgeht oder wie immer. Er begibt sich in ein unbekanntes Territorium freiwillig und sagt, jetzt schauen wir an, was daraus wird. Ohne dass er aber ein Ziel verfolgt. Dass er sagt, ich möchte das erreichen und möchte schlau dorthin kommen, das scheidet aus. Er gibt sich freiwillig in eine Situation, schauen wir, was daraus wird. Also ich will es einfach einmal erleben.
Das ist auf jedem Gebiet möglich. Also es gibt
auf jeden Gebiet. Nein, aber jetzt habe ich es auf die Kunst des Lebens, das ist auf jeden. In jedem Gebiet kann man so mit den Menschen umgehen. Das war jetzt speziell auf die verschiedenen Orten von der Liebe ausgehend, hat er eben das Beispiel gebracht. Aber Intuition und was er meint ist eigentlich, wie kann ich den Menschen kennenlernen, indem ich Mensch der andere werde. Intuition ist, ich werde der andere. Dann bin ich aber nicht mehr der eigene, das habe ich zwar nicht aufgegeben, dass ich, aber ich habe es freiwillig verschenkt. Und wenn ich jemand quäle, das ist ja auch was Schönes, wenn man so richtig, der schreit und die Augen verdreht, das ist ja auch was, wo jemand, man darf es nicht nur primitiv sehen, wo jemand sieht, der Mensch hat noch was drinnen, das habe ich nie gekannt. Jetzt sehe ich das erste Mal, was der Mensch alles drinnen hat. Das heißt aber nicht, dass das jemand tun soll, aber da hat er auch Erlebnisse. Da erlebt er was und da lernt er den Menschen erst richtig kennen. Da hat er keinen Filter mehr dazwischen.
Ja, aber das ist auf anderen Gebieten, denke ich mal, jetzt genauso.
Also ja.
Beim Kaufmännischen.
Ja, Beispiel, natürlich.
Du kannst intuitiv ein gutes Geschäft
natürlich
machen. Du kannst das Geschäft aber auch kennenlernen, indem du es zerstörst.
Ja, unbedingt. Es ist ja für alles gedacht. Aber er geht ihm jetzt speziell mit der Liebe aus. Aber das ist auf allen Lebensbereichen, dass jemand freiwillig aufgibt oder hineinbegibt in etwas, was er nicht kennt und sagt, jetzt lasse ich mich treiben, wie das Schicksal das will, wie es vielleicht auch veranlagt ist schon vor der Geburt. Er weiß es ja auch, und am Schluss weiß er es vielleicht, nützt ihm auch nichts. Man muss gewisse Sachen, da muss man sagen, ja.
Aber es ist ein Bewusstseinsakt.
Ne? Bewusst, ja.
Das ist auch die Destruktion.
Ja, die Destruktion ist sowieso ein großer, weil da ist er ja aktiv auch beteiligt, indem er das raushält durch die Quälerei. Aber das ist ein Witterthema. Und was tun? Also nicht wegschauen, sondern es gibt ihm die Gelegenheit, diese Personen als Teile von einem selber kennenzulernen. Es gibt so und so viele Leichen, die hat man irgendwo zurückgelassen, Enttäuschte, wo man hätte ein Wort sagen sollen. Ich weiß, der hat es nicht getan, aber hat es nicht gesagt. Ja, der ist dann auf ein Schafott oder kam auf ein Schafott oder wurde aufgehängt oder sonst was. Da liegen ja Leichen herum und das ist die Aufgabe, dass man die anschaut. Nicht wegschaut, sondern dass man die anschaut. Man kann ja nichts ändern. Aber dadurch, dass man ständig anschaut, wird einem das bewusst und es wird in einem selber, steht es wieder auf. Es ist eine Auferstehung im eigenen. Der andere. Er steht im eigenen auf. Aszendent Stier. Des vollgefressenen Wanstwegen zur Schlachtbank geführt. Ja, also diese, die Vita schon übrigens, kann man leicht erkennen, Vita Aszendens sind dünn, schlaksig. Meistens haben sie John Lennon zum Beispiel, Vita Aszendent, eine kleine zwei Hacken draußen, rote Haare, wirklich, also fast immer rotbraune Haare. Und einfach faszinierende Menschen, denken ganz schnell, bewegen sich ganz schnell, wissen genau, was wollen. Also hat was Faszinierendes. Also schöpfen aus sich heraus ständig und haben nie eine Unsicherheit. Das sind die unsichersten Menschen. Der macht sich nie Gedanken, komme ich gut an, komme ich schlecht an, was sagt der andere oder was wird jemand über mich sagen. Und so, das interessiert mich da ja überhaupt nicht. Also weil der hat nicht die Notwendigkeit dazu, weil was er sagt, hat noch nie in der Welt jemand gesagt, wie er geht in den frischen Geisttopf hinein. Da gibt es nichts im Internet, wo jemand nachschaut. Da braucht er wieder nicht reinschauen. Darum ist der locker. Er schöpft immer was Neues. Vor allem gedanklich. Stier sind nicht so attraktiv. Die haben meistens eine Spur von einer gewissen Derbheit. Es ist nur ein kleiner Spritzer, aber der ist fast immer drinnen. Gibt auch Ausnahmen. Nun, der Gefangene mit den eisernen Kugeln in der Festungshaft. Dieser Stier-Ascendent, ich will es nur von einem Aspekt sehen, das ist einer, der hat auch eben zu viel früher hineingefressen, und zwar Konventionen. Es ist ein subalterner Dulder und Leider. Also was immer aufnehmen sollte, hat er aufgenommen. Er hat sie überfressen. So wie wenn also die Schlange da jetzt ein Schwein frisst, so hat er sie überfressen an Normen, an Verpflichtungen, an Gutwill, wenn man es eben so macht, Traditionen. Das war alles drinnen und nicht verdaut. Und mit dem kommt er jetzt mit dem Stier-Aszendenten auf die Welt. Und das sind wirklich interessante Menschen. Ich habe einen Nachbarn vor einiger Zeit gekriegt, einen anderen, da war früher jemand, und das ist ganz ein typischer Stier-Aszendent. Er ist nicht attraktiv, die Beinform ist nicht so attraktiv, der ganze Körper ist eher so ein bisschen, aber doch was Feines hat er natürlich auch in seiner Art, sehr tüchtig. Aber es kam dann die Frau, und wollte sie mal vorstellen, kam sie mit dem Kind rein, und plötzlich sind die Nachbarn, habe ich die Tür zugeschmissen, und Gott, dass er nicht der Fuß drinnen blieb, ist, habe es rausgeschmissen. Hatte meinen Grund, weil die früheren Nachbarn, das war eine sehr attraktive Frau aus Südamerika, eine Pianistin, und die hat auch in der Nacht immer Klavier gespielt. Ihr Mann, also Universitätsprofessor, so ein weltfremder Typ, das war richtig, so richtig feine. Aber die Frau hat immer Hatha-Yoga in der Früh gemacht auch. Und jetzt kommen dann Österreicher, ganz normale. Auf alle Fälle habe ich es rausgeschmissen, habe es dann ein bisschen bereut, aber dachte, nein, ist das nicht rausgeschmissen. Dann jahrelang haben sie immer grüßt und die haben nicht zurückgrüßt. Und nach 3 Jahren bin ich einmal im Garten und habe da 2 Arbeiter gehabt, die haben da was bei der Steinmauer gemacht. Dann ruft er mich, entschuldigen Sie, darf ich Sie kurz fragen? Sag ich, ja, warum geht's? Und sagt er, dürfte ich Ihnen die Tuien schneiden? Die waren 6-7 Meter hoch. Sag ich, was wollen Sie denn mit den Tuien schneiden? Sagt er, dass Sie mich missverstehen. Ich möchte den Garten schneiden. Sag ich, ja, wer führt die weg? Ja, das mache ich, aber nicht sie über Auto. Da war es gezeigt. Hat er gebeten, ob die Touren schneiden darf.
Wahrscheinlich war es
ans Hoch. Nein, er hat gar nichts davon. Nein, es war nur für mich ein Schaden. Nur für mich, für ihn war es gar kein Schaden, weil er hat da hinten gar nichts. Es war nur...
Aber gestört wird ihn schon.
Nein, das hat ihm gar nicht gestört, das hat ihm sogar gar gefallen. Aber er ist so. Und warum? Weiter oben ist ein Nachbar, der hat so Kinderhort. Und der holt immer die Kinder auf von der Schule und die tun dann im Garten spielen. Und da hat er ein Bad gemacht und hat einfach vor sein Haus den ganzen Dreck von diesem Bad aufgeschüttet, den ganzen Erde. Man konnte gar nicht mehr richtig rein bei dem. Es hat furchtbar ausgeschaut. Und dort, die meisten haben ja doch einen gepflegten Garten. Ist schon so vorbeigegangen, wenn er mit dem Hund spazieren gegangen ist, was das für Mensch ist, der gehört da gar nicht her. Dann hat er sich angeboten, ich habe das noch so gesehen, ihm das alles wegzutransportieren, hat es in seinen Garten geschmissen, er liegt jetzt noch drinnen und hat ihm auch die Raupe gezahlt, die das Hund transportiert hat. Also, ich will damit nur eines sagen, das ist ein Mensch, der nur nett ist, ein Kratzbuckeliger. Und diese Stier-Aszendenten können das nicht loswerden, ich sage es jetzt im Extremen, nicht jeder ist dann so extrem, dass sie gutmütig, nett sind, im vorauseilender Pflicht und Gehorsam. Und das ist aber nichts Gutes, weil er müsste diesen Dreck, den er da drinnen hat, in seinem ganzen Wanst, den müsste er rauskriegen. Jetzt lebt er aber sein voriges Leben, weil er tut immer noch das, was er früher eben vielleicht auch tun musste, das Anpassungszwingen, das hat er aber nicht überwunden. Also er lebt ganz in der Vergangenheit drinnen. Sonst sind sie nette Leute und sehr handwerklich sind die unheimlich natürlich tüchtig und so weiter. Also er klammert sich an alles, was an ihn herankommt und was ihm aufgeladen wird. Ganz typisch, der lässt sie immer auf die Schultern was draufladen. Die Illusion besteht dabei, dass der Träger glaubt, er ist mit all dem einverstanden, doch in Wirklichkeit sagt er nicht Ja, er sagt nur Ja zu seiner Rolle als Diener und Sklave. Also er akzeptiert sich selber als Diener und Sklave und dieser Gutmütigkeit des Stierzeichens einfach beim Aszendenten wirkt es ihm so, dass er selber als die Rolle ausübt. Das ist nicht nur seelische Eigenschaft, sondern eine, die physisch da verunstellt. Der Aszendent ist immer die Physiognomie des Menschen, so wie er ausschaut. Das sehen wir bei der Sonne nicht viel, wie er ausschaut, oder beim Mond, wo der steht. Aber vorne sehen wir, wie er ausschaut, also wie groß er ist, welche Haarfarbe und so weiter, welche Augen er hat. Und das nimmt er jetzt auf. Ja, er kerkert sich ein in eine Festung aus Meinungen, öffentlichen Imperativen, Besitz ist auch wichtig, Ansichten, Verhaltensnormen und nichts von dem Ganzen will er eben loslassen. Er kann das nicht, weil das ist auch nicht sein Ort. Und was tun, ja? Eigentlich gar nichts. Er kann sich gar nicht befreien. Befreien wäre schon ein Fehler. Er muss da drinnen schmoren, bis er das so richtig bewusstseinsmäßig mal durchdrungen hat. Fliehen kann er gar nicht, weil das ist einmal, er kann sich nicht so einfach reinigen. Er muss einmal mit sich ins Reine kommen. Was mache ich eigentlich? Und warum mache ich es eigentlich? Wieso bin ich so kratzbuckelig? Er müsste ja gar nicht sein, da ist was drinnen. Auf das kommt es an, dass er auf das kommt. Ja, das habe ich eh schon alles gesagt, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Das Problem liegt darin, dass er eben so als Stierzentent überzeugt ist, dass er nichts wert ist. Und er tut alles, um es nicht sehen zu müssen. Also da fehlt der Selbstwert. Weil wenn jemand so eben übergutmütig ist, dann ist es ja gar nicht. Das ist ja nicht normal. Sondern es fehlt ihm der Selbstwert. Und weil ihm der Selbstwert fehlt, versucht er das anzudienen, indem er auf seine Schultern was anderes und somit wird er schwerer. Das heißt, ihm Selbstwert erlegt zu, ist aber eine Illusion. Dann haben wir den Zwilling. Ja, wenn man den Widder hat, da ist es der Streiter. Der Stier ist der Erhalter, der Zwilling ist der Sucher, der Zweifler, der Irrende. Bei den Luftzeichen kann man sagen, der Zwilling ist der Irrende, der Sucher. Die Waage ist der Künstler, alles was dann unter Künstler fällt, ästhetisches Leben, viel Harmonie, der Künstler. Der Wassermann ist der Weise. Also der Weise. Das sind die Luftzeichen. Also wenn man es mit einem Wort irgendwie festmachen will, ohne dass man viel spricht jetzt, kann man das natürlich wieder runterbrechen. Aber als Grobcharakteristik ist es gar nicht schlecht, wenn man sich so beim Witter merkt, der Streiter. Es ist eigentlich ein Streiter wider Willen. Aber weil er jetzt im Aszendent da ist, hat er es immer noch. Früher hat er gestritten mit Folgen. Jetzt hat er niemandem noch was getan. Aber er muss jetzt anschauen. Um das geht es eigentlich. Der Zwilling, seine Schuld ist die Bedeutungslosigkeit. Ja, also während die anderen handeln und sich positionieren, steht der Zwilling die ganze Zeit daneben und gafft. Warum? Er steht dazwischen. Warum steht er dazwischen? Weil er im früheren Leben hatte er Entscheidungsmöglichkeiten. Nehmen wir mal wieder den Kutscher und den Pfarrer. Also er hätte Kutscher werden können oder er Pfarrer. Und fürs Kutscher sein hat er sich natürlich begeistert. Aber dann hat er den Pfarrer gesehen und sich gedacht, auch nicht schlecht, werde lieber Pfarrer. Aber dann hat er sich alles überlegt, kann er nicht heiraten vielleicht, werde doch lieber Kutscher. Aber dann war es Winter und kalt, hat er sich gedacht, der Pfarrer ist wieder besser mit der Köchin. Also er konnte sich nicht entscheiden. Jetzt ist er der Zwilling geworden und jetzt liegt er aber dazwischen. Es bleibt ihm nichts über. Jetzt ist es zu spät. Und jetzt füllt er dieses Loch aus durch Luft und durch also ein Schaumschläger, der nur dazwischen hin und her läuft, substanzlos. Er ist Zuschauer, eingekeilt in die Menge und ist als Zuschauer eigentlich, schaut er nur zu, er kann ja nichts, er hat ja die Chance hat er vergeben. Und er verweigert sich also, sich zu deklarieren, sich zu entscheiden, Verpflichtungen einzugehen und er versucht auch dieses Unausgefülltsein natürlich zu überdünchen. Aber wie macht man das? Indem man eine Menge liest und weiß an Statistiken, an Zahlen, an Informationen. Man hört da was in der Zeitung, liest da was, sodass das so eine Scheinbildung eigentlich ist. Er schützt was vor, nämlich er schützt vor, dass er eben gar nichts weiß. Er kann nichts wissen, er kann sich nicht entscheiden. Das sind Leute, die wirklich immer dasselbe Geschichte sagen. Und dann habe ich gehört, Interview, das war im Radio, und dann hat der gesagt, und dann war aber noch nachher, der hat eigentlich das Gegenteil gesagt. Das geht wirklich. Also ihr könnt jetzt zum Beispiel nehmen, dass ihr alle kennt, der sagt jedes Mal dasselbe. Und da hat er mir nass in ein Interview gegeben. Na, da geht es halt immer wieder los. Also, ist ganz typisch. Der buhrt herin, der buhrt herum in der Gegend, auf dem Rad, mit der U-Bahn, teilt irgendwas aus, bringt Informationen hin. Aber er hat nichts zu tun, weil er ist ja merkurial und der Merkur ist ja neutral. Der Merkur ist ja auch ein Planet, wenn man es so nimmt, und zwar ist er der Mond der Sonne. Die Sonne hat ja auch einen Mond, das ist der Merkur, kann man so bezeichnen. In der Astronomie wird es nicht so bezeichnet, ist aber so. Da holt er immer vom was runter. Dann bringt es auf die Erde, da ist er aber auch nur Gast. Und jetzt hat er selber ja nichts, er hat ja keine Substanz. Da holt er es, hört er was, dem anderen bringt es. Ist ja ein nützliches Zeichen. Aber er selber ist dazwischen. Und er kann sich aber nicht mehr jetzt irgendwo hinsetzen auf einen Sessel, weil er zwischen den Sesseln. Also er ist ein Zwieling im wahrsten Sinne, also Zwie-Zwei, also der ist ja gespalten. Schaumschläger, Luftbläser, der Talkmaster im Tierkreis. Ja,
aber wenn da jetzt, entschuldige, ja? Wenn da jetzt der Mars sehr stark ist, zum Beispiel.
Beim Witter.
Beim Witter,
ja. Ah, beim Witter oder
beim Zwilling, ja.
Das ist gut natürlich.
Das ist wieder, dann ist er aktiver.
Ja, na, das ist deshalb gut, weil wenn der Mars gut steht, weil der Zwilling ist ja ein Luftzeichen, also ein Intelligenzzeichen. Der Merkur ist ja der Planet der Intelligenz überhaupt, also des Verstandes, Intelligenz. Und zwar hat er da drinnen stehen den Mars, das heißt, er kann sehr schnell denken und scharf denken. Und scharf und schnell denken. Also es geht Ping Pong, Ping Pong. Also
in einer Diskussion
ist er dann souverän, unschlagbar. Weil er kann auch die Schärfe einschätzen.
Obwohl er nicht entschieden ist. Aber trotzdem.
Ja, genau.
Sich jetzt so und
ja, genau.
Am nächsten Tag sagt er genau das Gegenteil.
Genau.
Wird das aber
genau.
Auch genauso
durchsetzen. Ja. Nein, das ist gut. Also Mars-Entzündung ist natürlich gut, weil es ja Luftzeichen ist und Luftzeichen sind elektrische Zeichen. Da passt der Mars rein. Weil der Mars passt eigentlich dort rein, wo sich was ausdehnt. Also ist ein Expansionsprinzip der Mars. Als geistige Qualität ist der Mars ein Expansionsprinzip. Also geht nach außen. Jetzt ist er in der Luft. Und die Luft ist ja gerade das Ideale. Weil wenn die gewärmt wird, steigt es auf. Genauso in einem Feuerzeichen steht er natürlich auch gut, der Mars. In einem Wasserzeichen steht er schon schlechter, aber geht vielleicht auch nur in einem Erdzeichen. Ist er natürlich nicht so gut, weil die Erde ist ja unbeweglich. Also das ist nicht so günstig dann.
Also kann man bei diesen Aszendenten jetzt mit dem Nestor sagen, es kommt halt drauf an.
Auf was?
Naja, auf die Planetenstellungen dann.
Ja, auf das natürlich. Also auf natürlich. Auf, schon, aber...
Einen
ja,
sehr großen Einfluss.
Natürlich. Aber das ist ja das Wichtigste beim Aszendenten, ist, wenn man jetzt ausgeht, dann ist es ja so, man untersucht zuerst, jetzt will man wissen, Aszendent Winter. Das reicht ja nicht. Das Astrologe muss das ja genau untersuchen. Also sagt er, wo steht der Mars? Der steht zum Beispiel, nehmen wir mal eine schwache Stellung, im Krebs. Da steht er natürlich nicht so gut, weil es ist der Krebs steht ja dem ist ein Quadratzeichen dazu. Da steht er nicht so gut im Krebs. Gut. Jetzt geht aber der Winter da los, meistens beginnt er ja irgendwo drinnen und geht bis daher. Jetzt müssen wir denken, das nächste Zeichen ist der Stier. Der gehört auch zum Aszendent dazu. Nicht zum Aszendent Linie, aber zum ersten Haus. Weil wir haben ja den Aszendent als Linie des ersten Hauses. Das erste Haus ist eben, wo alles drin ist, was die Persönlichkeit ausmacht. Das beginnt ja normalerweise nicht bei Null. Das beginnt irgendwo. Geht also bis daher. Jetzt haben wir einen zweiten Teil. In dem Fall ist der Stier. Jetzt muss ich schauen, wie steht die Venus? Also ich schaue. Wo steht der Mars? In welchem Tierkreiszeichen und in welchem Haus? Steht der Mars im achten Haus? Das ist natürlich, das ist beim Mars sogar noch gut und bei allen anderen sehr schlecht. Sag gleich warum. Man schaut also in welchem Zeichen, dann kann man schon sagen, steht der Mars gut oder ist er dort unbeliebt? Im Stier ist er unbeliebt, denn er steht ja nicht viel, dass er da so Unruhe hat. Woanders ist er wieder beliebt. Wenn er zum Beispiel im Schützen steht, dann ist er ideal. Dann frage, welche Aspekte fallen auf dem Mars? Wenn schlechte fallen, wirkt sich das nämlich da aus. Der ist gehemmt, der hat keine Selbstsicherheit, ist unruhig, wird vielleicht auch verlogen, je nachdem, weil sein Herrscher, malträtiert ist. Das wirkt sich alles da aus und sehen wir vorne, wenn er
was sich da hinten abspielt. Und dann müssen wir schauen, die Venus, wie die steht. Vielleicht ist die Venus besser gestellt, wenn der Mars schlecht ist. Dann kann die Venus das übernehmen. Und noch einmal den Mars, und den verdeckt sich, weil hier immer Winter ist davor. Wir müssen also mindestens 3 Planeten untersuchen und schauen, welches Haus, welcher.
Und Sonne? Und Sonne gehört auch dazu?
Ja, die Sonne, das ist der Löwe-Aszendent. Die Sonne brauchen wir hier überhaupt
braucht man nicht.
Also, nur den Aszendenten und seinen Herrscher, welche Zeichen stellt, in welchem Haus stellt und welche Aspekte fallen auf den. Also mir hat eine Dame gesagt, eine genussvolle Dame, Skorpion, Aszendent und Sonne im Skorpion, aber im 8. Haus hat man folgendes gesagt, ja, so, das 12. Haus ist natürlich etwas, da will keiner einen Planeten haben. Sagt sie, ja, und zu der Tochter, und wie die Tochter auf die Welt kam, hat sie gesagt, die wusste schon genau, also, wo die Tochter geboren ist, also es war was ihr Löwe oder was, und jetzt ging es nur mehr darum, dass sie ja nicht ins 12. Haus die Sonne reinfällt, so wie bei mir. Jetzt hat sie sich schon alles aufgeschrieben gehabt, und dann kam die Geburt, dann hat sie gezählt, alle 4 Minuten steigt ein Zeichen auf, hat alles im typisch Skorpion, total vorstellungsfixiert. Das Skorpion ist ja ein Traumzeichen. Das ist also, da kann man richtig vorstellungsfixiert. Das ist wie ein Geschoss, das losgeht. Und bringt alles am Punkt. Der wie in der Kirschkern hat das Ganze drinnen. Der redet nicht allgemein, sondern gleich hat die Frau das am Punkt gebracht. Und dann hat sie gesagt, dann war es vorbei. Ich wusste, es ist in dem 12. Haus. Es ist gut gegangen. Sagt sie, dann haben wir uns angeschaut. Dann hocken, hat sie gesagt, hocken im 8. Haus 5 Planeten. Und das 8. Haus ist das Haus des Skorpions. Also das Haus der Exkarnation des Todes. Aber Tod heißt die stirb und werde. Hat die Tochter 5 Planeten, hätte ich ja gleich sagen können. Bei so einer Skorpionbesetzung, das sieht man bei den Kindern immer. Das, Eltern und Kinder ist dasselbe. Aber nur nicht abgebildet 1:1. Aber das ist so ident. Die Kinder haben das von alles von den Eltern. Wirklich. Natürlich haben sie viel Eigenes. Das, aber ich meine, es ist die Basis. Das sieht man immer wieder. Und bei ihr war es genauso. Die Frau, Astrologin, muss ich dazu sagen, die Frau hat es also vermeiden wollen. Und genau das war, dass sie 5 Planeten, das 8. Haus ist eben das Haus der Skorpion, da will niemand einen Planeten hat. Da will, also da sagt, 8. Haus, dann drehen sie die Leute um. Warum? Weil alles, was da drin steht, stirbt. Und das Skorpion ist ein Transformationszeichen. Wenn da jetzt ein Planet steht, eine Qualität, die hinter dem Planeten steht, zum Beispiel, ich erwerbe etwas, Aktien oder Haus. Und die steht aber, der Planet des 2. Hauses, in dem für die Venus, im 8. Dann ist alles weg. Das kann man nicht halten, weil der Skorpion transformiert das. Er will das Geistige hinter dem Prinzip, die Gesetzmäßigkeiten, wie man Geld schafft, nicht das Geld. Das interessiert ihn natürlich nicht, weil das ist für Primitive, nicht für einen Skorpion ist das nichts. Also zerstört er die Materie. Also da verliert jemand alles. Jetzt will niemand da einen Planeten natürlich drin stehen haben. Nur, das Gute beim 8. Haus ist, und das wird dann meistens nicht geschrieben in den Büchern, wenn jemand okkult beschäftigt sein will, wenn ihm das tut, dann braucht das 8. Haus. Wenn er dann nichts hat, kann er kein Okkultist sein. Weil wenn er den im Skorpion nicht besetzt hat, irgendwie muss er besetzt sein, wird er das nicht haben. Das wird er nicht haben, weil er schon innerlich sowas von der Schwingung her eigentlich gar nicht erfassen will, dass er sich gar nicht mit dem beschäftigen will, dass etwas sich auflöst. Stirb und werde, heißt ja, es löst sich was auf. Stirb, also eine Eigenschaft löst sich aus und es soll eine neue Eigenschaft werden. Ja, das nur zu dem Thema. Sag mal, wie spät ist denn eigentlich?
Es ist jetzt 8:30.
Ah, da mache ich noch eins, und dann noch, was ich dann, habt ihr noch was, was ich ausführen möchte, kurz. Also in den Zwillingen haben wir eh gesagt, dass der Zwilling hat immer ein Interesse, esse lateinisch, also da ist er immer zwischen dem Seienden, zwischen den Dingen und nicht in ihnen. Also er ist immer dazwischen. Das ist aber, das gefällt ihm aber, und der Talkmaster im Gierkreis, der jede Frage mittlerweile kennt und weiß, dass die Antworten so belanglos sind wie die Fragen. Aber es gibt ja Leute, die sind ja wirklich so, ich denke mal bei manchen Menschen, die möchte ich, so wie bei meinen Nachbarn, mit dem Stieraszendenten in eine Lösung einlegen, in einen Alkohol, dann könnte man immer vorführen bei jeder. So sind die, seelisch gesprochen, so sind die typisch manchmal. Diese Zwillinge, also die Neugier, die Gier nach Neuem, heißt ja Neugier, heißt ja Gier nach Neuem,
Richtungslosigkeit und Beliebigkeit, da ist der Zwilling natürlich zu Hause. Ja, die Lunge der Schlange. Ja, beim Widder müsste man sagen, das Gehirn, der Kopf der Schlange. Beim Stier, die Sprachorgane. Und beim Widder, beim Zwilling ist es die Lunge, mit der, also wenn man die Schlange, das besitzt, mit der die Schlange atmet. Was tun? Ja, eigentlich kann der Zwilling auch nicht viel tun, außer Zwilling bleiben. Sein ganzes Leben. Da gibt es so einen Spruch oder so eine Schilderung. Dem Zwilling ist einmal im Traum ein Weiser erschienen. Ein Alter, der auf die Frage des Zwillings, was ist der Sinn des Lebens, geantwortet hast, du bist belanglos. Werde dir klar darüber. Also, das ist der Zwilling, das würde ihm aber freuen, der Zwilling, wenn er das hört. Aszendent Krebs, ja, das ist ein ernstes Zeichen, aber wir können das eigentlich noch reinschreiben.
Dann geht es dann weiter mit dem Zwilling und da haben wir jetzt den Krebs.
Ich kriege beim nächsten Mal so einen schwarzen
Fischer. Ja. Genau, also der Krebs ist ein sehr, sehr kompliziertes Zeichen. Scheint eigentlich recht unscheinbar, die Krebse. Also, kommt man normalerweise, wenn es nicht ein starkes Sonnenzeichen kommt, sieht man nicht viel von denen. Sind also vom Mond regiert. Und das ist aber ein sehr hinterhältiges Zeichen eigentlich. Und das Jahr ist es das Zeichen der Tyrannen. Das klingt ganz komisch. Krebstyrann. Wie, der hat ja keine Kraft, der Krebs nicht. Also, wie kommt er zum Tyrannen? Ja, die Schuld liegt in der Tyrannei, die er jetzt hat in dem Leben, die Ermittlungen hat am Aszendent, in der Tyrannei der Gefühle. Weil das sind die Mimosen, die eines ausstrahlen aus der Umgebung, dass sie mit jedem Gedanken, mit jedem Augenschlag sich beleidigt fühlen. Und dadurch, dass er aber die Ausstrahlung hat, sich so mütterlich um alle zu kümmern, fühlt sich jeder schuldig in der Umgebung. Jeder fragt, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Jetzt schaut die so komisch oder was ist da? Also man wird ganz abhängig und begibt sich eigentlich in so eine Gefühlssphäre, wo man immer der Schuldige ist. Man glaubt immer, man ist selber der das verursacht. Man hat gar nichts gesagt, aber ein falscher Blick oder vielleicht irgendeine Frage, eine komische oder. Und die sind ständig schlecht aufgelegt. Und das steigert sich so sehr, dass man ganz abhängig ist von ihrer Laune. Also wenn jetzt jemand reinkommt zu Frau Merkel, das ist wirklich eine Tyrannin. Deutschland hat noch nie einen Tyrannen gehabt. Tyrann ist nicht ein Diktator, der Diktator ist ja kein Tyrann, der sagt was. Aber ein Tyrann ist was anderes. Und sie ist ein Tyrann. Jetzt stellt man sich vor, jetzt gehen wir rein, hat so einen Notizblock mit und so weiter, schaut schon auf die Augen, dann schaut sie schon komisch, fragt man sich, was hat man gemacht? Ah, man hat was Rotes an, Rot will es nicht, haben wir wieder vergessen, die will nur Cremefarben. Oder sie geht zu laut, hat Stöckelschuhe und sie will aber nur, also ohne Stöckel. Das heißt, man wird völlig abhängig, wenn man weiß, wie reagiert sie auf das, weiß man ja nicht genau, weil sie ja launisch ist, der Mond ist ja launisch. Der Mond selber hat ja keine Kontinuität schon äußerlich. Er ist einmal voll, dann ist er überhaupt nicht da, dann ist er halb links, halb rechts, so ist auch das Zellenleben. Der Krebs kann es selber aber nicht in die Hand nehmen. Er ist nicht Herr des Seelenlebens, weil ihm das entgleitet. Weil durch den Mond hat er nicht den Zugriff, den strukturellen. Also das ist ein Chamäleon, der Mond. Und so ist auch das Seelenleben von so einem Menschen eines, das sich immer in alle Ecken und Enden dreht. Aber es gibt immer eine besondere Art, als Krebsarten, wie man Menschen jetzt, das hat auch das Skorpionische, diese Art, aber auf andere Art, wie man Menschen eigentlich einfängt. Das Krebsartig hängt ja immer zusammen mit der Milch, auch mit der Muttermilch und überhaupt mit dem mütterlichen Prinzip. Es herrscht das vierte Haus im Horoskop und das ist das Haus der Herkunft, des Heims. Und weil es ja das Haus des Krebses ist, auch dort, wo das Kind, losstartet, weil dort liegt es also sozusagen im Wickelpolster drinnen. Also Mond heißt immer, mit dem Volk auch, hängt es auch zu tun. Mit dem Volk als Volksmasse, also undifferenzierte Masse, die sich einfach so, die einfach was Volkhaftes, irgendwas Gemeinsames hat, sprich was Biologisches Gemeinsames aufweist. Nun, Beim Krebs ist also sozusagen die Haut nackt geblieben, auf das Tuch noch diesen Mutterprinzip. Und die Krebs-Sehnsucht ist eben da wieder zurückzukehren zu diesem Geborgensein. Denn der Krebs will ja nicht alleine leben, er will diese seelenhafte einwickeln, einhüllen in das mütterliche Element. So beginnt der Krebs dann einmal anderen zu dienen. Dieses Dienen, das eigentlich ein falsches Dienen ist. Es ist nur ein Scheindienen, damit man andere einmal so weit bringt, dass sie eben Aufmerksamkeit dem Krebs widmen. Die Erniedrigungen, die man so als Krebs so hinnimmt, die guten Taten, Selbstaufopferung, haben bei dem immer nur das Ziel, andere zu beeindrucken und abhängig zu machen. Also die Abhängigkeit spielt eine große Rolle beim Krebs. Er ist ja nicht aktiv, er kann ja selber nicht irgendwas bewirken. Er muss es anders machen, auf die andere Art. Also auf die saugende Art eigentlich, nicht auf die nach außen gehende Art, also nicht Expansion, sondern er saugt. Er saugt die Zuneigung an. Da beginnt aber mit einer scheinbaren Unterordnung. Er will die anderen an seine eigenen Gefühle binden, sie unterwerfen und jetzt die andere dafür verantwortlich machen, dass ihm selber schlecht geht. Also der Slogan bei den Krebs ist immer, sag das nicht, das macht mich so traurig. Und diese Verstimmung, die Launenhaftigkeit, die wird aber jetzt anderen angelastet. Und es bereitet sich in der Umgebung diese Trauer aus. Also habe ich sie schon wieder zerrittet und was habe ich denn falsch gesagt? Und man ist dann schon so sensibel, man traut sich gar nicht mehr an so Personen ran, weil man weiß, was immer ich sage, ist falsch und man weiß aber nicht warum. Und die Dame oder der Mann weiß auch nicht. Der weiß auch nicht. Also das ist ein kompliziertes Zeichen. Und sozusagen die Botschaft ist, die Mutter ist unzufrieden mit uns, ist die geheime Botschaft der herumstehenden. Mama, ich hatte wieder was gegen uns. Also irgendwas haben wir wieder falsch gemacht. Wir haben das nicht ausgetrunken oder wir haben nicht brav zusammengegessen. Es ist der Magen der Schlange, weil ja das entspricht ja auch dem Krebsartigen, geht fast bis zum Magen. Und nun könnte man sich das Ganze auch so vorstellen, dass da im Magen alles reinkommt, wenn man den Magen also da nimmt. In dem Magen sind also alle drinnen, es kommt der Säure dazu, die wird zugesetzt. Und das Ganze wird jetzt vom Krebs der Endverwertung übergeben. Also dort in dieser Höhle landen sie nicht im Uterus, sondern in der Hölle der emotionalen Säureattacken. Das ist also jetzt der Krebs. Also sehr gefährliches Zeichen eigentlich, weil er mit Tränen arbeitet, mit Weinen arbeitet, mit seelischen Verletzungen arbeitet. Und irgendwie will man ihn schützen, aber da hat er schon eine emotionale Herrschaft. Das ist die Frau Merkel, ist ein ganz typisches Beispiel. Die ist eine Herrscherin, wo quasi jeder fragt, wie geht das eigentlich, nicht? Also von ihrer ganzen Herkunft war ja Spitzenfunktionärin der DDR, also ganz oben hat die alle Vorzüge und dann ist sie im Westen gekommen und dann, also, aber die macht es auf die Art. Da ist, also die hat jeder so, entsteht immer ein gewisses Leid. Dann haben wir den Löwen. Beim Löwen ist es anders, da ist es das Karma des Egoismus und der Herzlosigkeit. Denn der Löwe lebt ja nur für mich. Die Vitalität ist ja Sonnenzeichen. Das Leben geht eigentlich darum, sich selber darzustellen in seiner Einzigartigkeit. Und was eine Rolle spielt beim Löwen ist auch, weil das eben zusammenhängt, auch mit den sexuellen Vitalkräften. Der Löwe will, also nehmen wir jetzt einen Mann her, der will alle erobern, was Frauen betrifft. Er will, also ins Unermessliche gehen, aber will niemand behalten. Er will nur zeigen, dass er eben jeden erobern kann. Hat er erobert, dann schmeißt er nächstes auf die Art, eigentlich bist du eh zum Minder, weil du hast eh erobern lassen, von mir auf die leichte Art. Ist also ein sehr dominierendes Zeichen. Und was ihm gerade jetzt beim Löwen kommt, ist ihm das seelische Leid, was er früher angerichtet hat, indem er eben so als Löwe herumgewildert hat. Und die im Stich gelassen hat, die sind dann also verkommen, haben sie, das schreibt ja auch der Guy de Maupassant in seine Romane, da geht es auch um dieses Thema, dass eben ein feiner Herr, eben so ein ehrliches Mädchen, und da gibt es ja eigentlich fast alles hinzu, dass er die so seelisch zerstört hat, dass er die nicht mehr erholen konnte. Ja, der, Die Schuld liegt im Reiz der Eroberung. Ist die Eroberung verflogen, Zerstörung von Beziehungen und anderer, sieht der Löwe Beute. Also er hat Beute gemacht. Zerstörungswerk der Herzen hat Existenzen vernichtet. Ja. Dem Löwen geht es nie um Liebe, es geht ihm um Sieg und sich brüsten. Und im Wesentlichen geht es um seine eigene Einzigartigkeit. Was immer der Löwe eigentlich unternimmt, er ist ja was Einzigartiges, weil er ja der Einzige ist, der von der Sonne regiert wird. Die Sonne ist ja das einzigartige Geistwesen, wenn nur die Sonne ist. Ein durchlichtetes, selbst durchlichtetes, leuchtendes Wesen ist. Die anderen Planeten sind ja schwarze Planeten, schwarze Gesellen, die haben nicht kein eigenes Leuchten. Kein eigenes Leuchten heißt aber nichts anderes wie nicht so hohes Geistwesen, das sich selbst schon so hoch durchlichtet hat, das leuchten kann. Das hat ja nur die Sonne. Und deshalb hat der Löwe auch die Überlegenheit. Der Löwe ist einfach der Größte im Tierkreis. Der braucht sich nicht nehmen. Das ist keine. Er nimmt sich nichts, was ihm nicht zusteht, denn er hat es von Natur aus mitgegeben. Vitalität, die Größte, die ihm die Sonne, die ihm die Sonne mitbringt. Sie scheint über alles, sie hat nichts Kleinliches. Sie behandelt die ihr Untergebenen mit äußerster Großzügigkeit. Der Löwe will sich nicht nachsagen lassen, dass er schnodrig ist, wenn er ein Fest feiert. Aber das Fest ist eh nur für ihn. Aber er braucht Komparsen, die am Tisch sitzen. Das soll auch was im Mund kriegen. Also es passt also gut zusammen beim Löwen. Der wahre Verlierer ist aber der Löwenmensch immer selber. Er hat aus seinem Herzen eine Mördergrube gemacht. Man kann auch sagen, eine Löwengrube gemacht. Und die Präpotenz bekommt die Aufgabe, jetzt das schlechte Gewissen zu übertönen. Dieser Grube sitzt der Löwe mit den Geschändeten, Vertriebenen, Desillusionierten und ihre Hilferufe gelten ihm. Also er sitzt jetzt in der eigenen Löwengrube drinnen. Da fällt er notgedrungen, fällt er da rein. Anders geht's nicht. Also er kann der Grube, die er anderen gräbt sozusagen, emotionell, da kann er auch nicht kommen, der landet da auch. Worum geht's? Ja, es geht darum, dass man sich an die Stelle der anderen versucht hineinzuleben, und zwar an die Verletzungen, die man anderen zugefügt hat, dass man die nacherlebt, nachempfindet. Denn der Löwe hat ein Problem, dass in seinem Herzen, der Löwe lebt ja von den Mutkräften und vom Gemüte. Also die Sonne ist ja in der Mitte, also der Löwe ist kein Denkzeichen oder ideologisches Zeichen, so wie der Skorpion, vorstellungsfixiert, sondern er ist so wie die Sonne in der Mitte. Und die ganzen anderen Kreisläufe gehen eigentlich so um das Zentrum herum. Und wer Löwen kennt, der weiß, bei aller Machtaspiration, die sie sich vielleicht zuordnen, glücklich sind sie nur, wenn sie seelisch ausgeglichen sind. Wenn es in der Mitte passt. Sie müssen so das satte Löwengefühl haben, dass er jetzt wieder richtig in seinen Ruhezustand zurückgeht. Jetzt macht er ein Schläfchen oder sowas und legt sie aufs Ohr. Aber das kommt von da. Also es ist weder der starke werkschaffende Element, also der tut und tätig ist, noch der Denker, weil es ist ja im Herzen, da muss der Ausgleich, da muss es irgendwie ausgehen. Also lebt er doch vom Gemüt. Mutig ist er, aber das Gemüt spielt eine große Rolle beim Löwen. Das Herz ist aber jetzt besetzt mit Fremden und selbst wenn er Hauser ist, kann er mit den Fremden auch nichts anfangen, denn worauf er horchen muss, ist eben die verschiedenen Schrei und Stimmen, die da in seinem Herzen jetzt aufbrechen. Das muss er anschauen, das ist eigentlich das Wichtigste. Ändern kann er es ja nicht mehr. Ja, der Löwe, das Herrschaftszeichen. Machen wir noch den Aszendent Jungfrau und dann, oder vielleicht die Waage, das können wir schon. Die Jungfrau ist auch ein sehr kompliziertes Zeichen. Denn die Jungfrauen Schuld ist die Scheinheiligkeit. Nun, die Jungfrauen, wie schauen die Stiere, haben wir gesagt, die Zwillinge schauen ähnlich aus wie die Wassermänner und die. Und die Jungfrauen, komischweise. Ich denke jetzt mehr an Frauen. Also, die haben alle einen schlanken Körper, mittelgroß, schlanker Körper. Bei Frauen, bei der Jungfrau ist es so, sieht man ja sofort, wie eine Jungfrau Aszendent hat. Der ist sparsam, weil die gierig ist, die Jungfrau, oder besser eine Sparmeisterin, die investiert nicht zu viel, darum ist sie dünn. Wendig, bis ins hohe Alter, kleine Brust, was braucht man große, die sparen wir ein, da ist sie geizig. Na, so denkt sie sozusagen, die Jungfrau, so ist sie geizig. Dasselbe ist aber auch bei den Zwillingen. Die haben lange Hände, lange Beine und da merkt man, dass alles eben luftig in Bewegung ist. Beim Wassermann ist es ähnlich, aber da ist es so, wenn man die Augen zumacht und jemand verfolgt, der geht, da trippelt der Wassermann wie ein Tausendfüßler. Weil es geht ja alles von den Unterschieden aus. Der ist ganz schnell, trippelt da hin. Schaut mal, gibt man die Augen zu, sieht man, ein Tausendfüßler geht vorbei. Aber der Körperbau ist wieder ähnlich. Mittelgroß, dünn, also da ist nichts Schweres drin. Das sind bewegliche Zeichen. Und die Jungfrau auch. Die Jungfrau auch, obwohl das Erstzeichen. Da sieht man die Sparsamkeit am Körper. Da investiert die Jungfrau nicht viel. Auch von der Kleidung her sieht man grau, braun, nichts Auffälliges, so und immer nur das Notwendigste. Also, aber das Notwendigste schon. Also, dass die irgendwo, das, aber so, so. Und sind natürlich die Meister, dass man jeden richtig wo einsetzt. Für die Jungfrau ist die ganze Welt der Ökonomie, den kann ich da brauchen, den kann ich da brauchen. Also ist es einfach für die Jungfrau, dass sie mit geringem Aufwand viel rausholen kann. Und das ist ja auch die Aufgabe. Für die Jungfrau, das kann sie. Also Scheinheiligkeit. Es ist die Schuld, unschuldig sein zu wollen. In ihrem Lebensambiente findet sie nicht ein, in ihrem Lebensambiente findet sich nicht ein Körnchen Staub oder Mist, weil gerade sie Dreck am Stecken hat. Das ist also jetzt die Jungfrau. Sie hat so viel Dreck am Stecken, dass sie überhygienisch ist. Die Jungfrauen sind so überhygienisch, ja, ob das jetzt die Reinigung ist, das Waschen ist, ob das ein Hemd ist, das vielleicht einen halben Tag angezogen wurde, das wird auch sofort putzt. Immer putzen, immer reinigen, also das sind die überhygienischen Zeichen, weil es hängt ja damit zusammen, dass das Jungfrauen-Element hängt ja mit der Hygiene zusammen, insofern, als die Jungfrau ein Integrationszeichen ist und zuerst wieder mal integriert die Materie, also das Essen. Also das Essen muss schon einmal sehr hygienisch sein. Da geht es beim Darm, wenn im Darm was liegt oder wenn da also die Bakterien sich vermehren, dann ist das ja gesundheitsschädlich. Darum ist sie mit der Hygiene beschäftigt. Hygiene heißt aber auch gesellschaftliche Integration im Sozialen. Also ich muss irgendwo, muss ich meinen Platz finden. So wie die Nahrung das richtige Platz finden muss und das ist eben das Jungfrau-Thema, dass sie irgendwo im Sozialen sich einordnen kann, was für sie akzeptabel ist. Aber da hat sie ein Problem im Allgemeinen. So einfach können sie die Jungfrau nicht unterordnen und einordnen. Ja, die vielen Jungfrauleben früher, Sonne, waren eine Kette von Pedanterie und Lügen. Also es schaut brutal aus bei der Jungfrau. Ökonomische Nutzen. Ja, vorbeigelebt hat sie auf alle Fälle früher eben auch, weil sie eben der Ökonomie und der Ausnutzung von allem den Vorrang gibt. Sauberkeit, ökonomische Nutzen, Pünktlichkeit, Frömmigkeit. Aus dem besteht also ein Mausoleum, das ist die Außenseite der Jungfrau. Alles proper, immer pünktlich. Schlägt nie um die Stränge, isst nie zu viel, raucht nicht, trinkt nicht. So ein Wesen, was eigentlich gar kein Wesen ist. Wo kein Fleisch und kein Blut drinnen ist. Also wie ein Skorpion, der gar nichts mehr hätte. Wo gar nichts mehr in den Skorpion, der wäre dann auch schon zu porös, nicht? Und so ist die Jungfrau eigentlich auch schon, wo gar nichts mehr drinnen ist. Aber man kann ja ganz sagen, sie macht was nicht. Sie macht ja alles, aber nicht aus Liebe, sondern nur aus Notwendigkeit. In Wirklichkeit liebt sie gar nichts. Also es ist wirklich, das schaut nur so aus. Ja, Sicherheit und Berechenbarkeit. Also da ist die Jungfrau natürlich, ist ja ein Merkurzeichen. Intelligenzzeichen. Also Berechenbarkeit ist gerade ist ihre Stärke. Und da habe ich mir einen lustigen Satz aufgeschrieben. Also in den vergangenen Leben Sicherheit und Berechenbarkeit. Aber Sicherheit ist für die Jungfrau natürlich wichtig. Bei dem Wörtchen sicher lacht der höllige Kicher. Also. Ja, und noch was hat die Jungfrau? In dem eigenen Bestreben, also besonders seriös dazustehen, provoziert die Jungfrau ihre eigenen dunklen Absichten in die Menschen ringsherum hinein. Nach dem Motto, was der Schelm denkt, das ist oder so. Ja, ja, ja. Das ist auch was. Ja, wie der Schelm denkt, so ist er. Das ist auch, die Jungfrau traut sich ja nicht ausleben. Weil sie ja, sie hat ja keine Erotik, das Zeichen ist ja ohne Erotik, weil sie ein Nützlichkeitszeichen ist. Nützlichkeit. Beim Rechnen muss alles genau stimmen. Wenn die Abschluss macht bei einer Bilanz und da geht es um 100 Milliarden und hinten steht 0,7 Cent, dann muss das bei ihr stimmen und 0,6 wird sie nie unterschreiben. Jetzt kann jemand sagen, bitte bei 10 Milliarden. Da geht es ums Prinzip, es muss genau, ist ja gut, ist nichts Schlechtes. Aber die Überhygiene, viel Sinnlichkeit ist dann auch nicht da, weil die Jungfrau sagt sich gerade im erotischen Bereich, kann man also ganz genau feststellen, sagt sie, ja, also ich kleide mich da, mache mir schön, wie zahle mir mit einem Straps oder was immer, Parfum und so, aber für was? Nach einer Stunde ist das vorbei. Sagt sie, es rentiert sich einfach nicht. Ich meine, wenn ich mich da am nüchtern drüber mache, übers Rechnen anfangen. Also, die Jungfrau. Er steht nicht dafür. Das eigene puritanische Leben wird gerechtfertigt, dass es, wenn es sonst keinen Sinn hat, wenigstens gottgefällig ist. Jetzt kommt schon wieder die Brüderie und dieses, wie nennt man das eigentlich? Primadonnig. Primadonnische eben.
Ja. Man muss nicht gottgefällig sein, sondern menschengefällig.
Gemeint ist ja auch nicht, ist nicht Gott in unserer Zeit, sondern es ist doch gemeint, so wie eben der Gott, und das ist heute die öffentliche Meinung zum Beispiel, das kann man dann, wie die Firmenchef, kein Anstoß erregen, also so durchschwindeln,
konform,
und, aber es ist nichts dahinter, also es ist so also eben, ist verständlich, weil das Prinzip ist ja eigentlich die Strukturierung von Bestehenden, und so eine Jungfrau, die denkt immer in Kästchen, weil ein Forscher, der denkt ja auch, ich habe ein Ergebnis, das werte ich aus. Da kommen die Ergebnisse, da kommen die rein. So denkt die Jungfrau, da habe ich den brauche ich für das. Dort habe ich einen Sitzen, den, der kommt daher. Da habe ich eine Gruppe, die kann ich motivieren. Das hat sie ständig im Kopf. Und so, wie die früheren Postmeister, die Stoppeln gezogen haben, na, bei der Post, so sitzt die und sagt, da kommt man schon her, na da. Also da ist aber alles Hygiene, Ökonomie, wir rechnen, es ist keine Leidenschaft drin. Also die Leidenschaft fehlt halt. Das ist also jedes Zeichen hat das ihre. Typisch ist halt kleinlich, angepasst, steril, nüchtern, vor lauter seelischer Hygiene schon krank. Da wird die Hygiene dann krank. Das ist in Goethes ein Zeichen, wo wir gesagt haben, Opposition Jupiter zur Venus in der Jungfrau. Der hatte diese pedantische, der Frauentyp von Goethe war auch dieser sterile, nüchterne, karge, spröde Frauentyp. Also, ja, Venus in Jungfrau hat das eben.
Kopfmenschen sind das?
Nein, das sind keine Kopfmenschen. Die Jungfrau ist der Mensch, der die Materie in Form eines, ja, man kann sagen, was man in der Wandlung immer als Transsubstantiation bezeichnet. Sie nimmt die Materie und zieht ihr alle Kräfte raus. Sie wandelt sie um. Und das spielt sie aber da unten im Bauch ab, also im Magen, im Magen oder Bauch, ist egal, das geht ja bis dann in den Darm rein. Da spielt sie alles ab. Eine Verwerterin.
Es ist ein Wissensverdauung, zum Beispiel bei den Rollentypen haben wir den Lehrer. Der produziert nicht ein neues Wissen, der ist nicht kreativ und der ist der überragende Denker, aber er bereitet das
auf,
dass es gut weitergeben kann.
Genau. Verwertbarkeit, Verdauung und Aufbereitung. Auch Arbeitsvorbereitung. Weil Aufbereitung, die Jungfrau, ich habe was. Das ist einmal da. Und jetzt mache ich es Beste. Ich verwerte es optimal. Das sind in der Wirtschaft auch die sind gar nicht, die sind wirklich nicht kreativ, aber die haben das größte Imperium. Weil das sind Verwerter. Die sehen das auf einen Blick. Die haben auch was draus. Anderer sagt sie so, bitte.
Was nutzen da die 100.000 Kreativen, wenn du nicht weißt, bis das tust?
Also, weil das, bei den Lehrern gibt es zwei Zeichen astrologisch, aus denen sie die Lehrer rausentwickeln. Nummer 1, Steinbockqualität, ist klar, Strukturzeichen. Nummer 2, Merkurzeichen. Ja, der Merkur hat das natürlich, auch das Lehren und das Wissen, Strukturieren, diese ganz typisch die Jungfrau-Eigenschaft. Die strukturiert, hat über ihre Spalten und ihre Kästchen und da kommt es rein und da ist ja nichts Schlechtes, es ist nur Beschreibung. Also was tun? Ja, lernen, dass der ganze Mist für einen selber ist. Sie muss lernen, der ganze Mist ist ihrer. Zierden produziert. Und das muss man halt anschauen können. Ich sag noch die Waage vielleicht kurz, wir können uns eh noch einmal, und dann die Zeichen noch am Schluss. Die Waage. Also, was ist denn lieblicher als die Waage, kann man sagen? Der Schuld der Waage ist die Feigheit. Nur die Waage ist ein Venuszeichen. Und es ist ja so, dass diese die Drohne, die Cherubin, die Seraphin, also die, die Cherube, die haben sie sozusagen zusammengetan, das ist also der geistige Hintergrund des ganzen Planetensystems, und haben zu zweit einen Botschafter bestellt, wenn man so sagen, einen Regulator im Seelenleben. Den haben sie bestellt, und in dem Fall hat die Waage und die Stier, diese zwei Cherube, haben einen bestellt, also die Venus. Jetzt ist es aber so, dass die Waage das erste Zeichen ist, obwohl es nach dem Stier kommt, das von der Venus regiert ist, von der Venus Urania. Es gibt zwei verschiedene. Und die Venus Urania wurde gezeugt vom Uranus, dem ersten Göttergeschlecht der Griechen, ohne Mutter. Das heißt, das ist noch vor aller Abspaltung, da hat sich diese Venus noch sozusagen selber herausentwickelt, ohne dass ein zweiter notwendig war. Also diese Spaltung war noch gar nicht da von männlichen und von weiblichen Kräften. Und die hat angegriffen bei der Waage eben in den Formensinn hinein. In das, was kosmisch ist, und Kosmos heißt ja Harmonie, Schönheit und auch das Gute, das ist alles dasselbe. Und das wird auch gemeint. Dort ist die Waage aber nicht in die Materie nur rein, sie schwebt nur drüber als Prinzip, das sie gar nicht verbinden will mit der Niedrigkeit, sondern das einfach die Schöne, das Reine, das Harmonische gerne pflegt. Sei es in der Erotik, sei es im Formensinn, sei es in der Kunst. Also wenn man die Luftzeichen nimmt, haben wir gesagt, die Waage ist der Künstler. Und der Lebensstil ist ein künstlerischer, ästhetischer Lebensstil. Also die Waage sind ästhetische Menschen, auch wenn es Nasenbohren, schaut es ästhetisch aus, weil sie eben das nicht so machen, sondern eben irgendwie
elegant.
Das ist, sage ich, eben die Waage, die hat es, und das, und dort herrscht eben die Venus Urania, der speziell um dieses Element geht, um dieses Angenehme, dieser Hauch von Lieblichkeit, wo nichts hart ist, wo es weich ist, dem man nicht entkommen kann, weil es so lieblich ist. Aber das Zweite ist natürlich bei der Waage, dass es sich nicht entscheiden kann, weil die Harmoniesehnsucht zu groß ist. Jetzt entsteht ein Wegschauen. Die Waage versucht zu harmonisieren, um jeden Preis, aber nicht Kompromisse einzugehen. Eine Waage ist absolut kompromisslos. Obwohl es endlich klingt, Harmonie, aber Kompromisse geht der Waage nicht ein. Warum geht es sich nicht ein? Weil ein Kompromiss wäre was Unehrliches. Und die Waage ist ja in der Mitte, die muss austarieren, und da ist sie ehrlich. Das ist kein Schummler, weil sonst wäre es ja keine Waage. Die Waage selber im Tierkreis ist ja gerade in der Mitte schon drinnen auch. Sie sieht also beide Enden, geht also keinen Kompromiss, denn das wäre ja ein fauler Kompromiss, weil jeder Kompromiss ist ein fauler. Weil Kompromiss heißt, also, wenn jemand sagt 3 mit 3 ist 9 und der andere 3 mit 3 ist 7, dann wäre Kompromiss 8. Das wird die Waage nie eingehen. Weil sie schöpft von einer unzerstörbaren Form, und die will das nur vielleicht so vorlesen. Da gibt es ein Gedicht von Schiller, das heißt Das Ideal und das Leben. Und da steht in der vierten Strophe, ich habe das zufällig bei mir zu Hause auch, wird zuerst also etwas düstere Stimmung in der dritten Strophe, und dann kommt die vierte. Und da steht dann drinnen, aber in den heiteren Regionen, wo die reinen Formen wohnen, rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr. Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden, keine Träne fließt hier mehr im Leiden, nur des Geistes tapferer Gegenwehr, lieblich wie der Iris Farbenfeuer, auf der Donnerwolke duftgem Tau, schimmert durch der Wehmut düstern Schleier, hier der Ruhe heiteres Blau. Der zweite, das ist der entscheidende, wo die reinen Formen wohnen. Die Waage schöpft aus einer unzerstörbaren Form im Geistigen. Und die hat kein Problem, da herumzutun. Warum? Das ist ja unzerstörbar, wo sie rausgeht. Drum ist sie wendig. Drum ist sie harmonisch, kann sie so gerne so auf Harmonie bedacht sein und Leute eben etwas arrondieren. Da hat sie ja kein Problem. Weil sie vergibt sich ja nichts. Sie irrt ja nicht ab. Sie kann sie gar nicht verlieren, weil sie aus diesen reinen, ewigen, nicht zerstörbaren Formen schöpft. Das ist das Reich der Vernunft. Das ist richtig, wo die Urform ja, möchte das Reich, wo man vernimmt. Also aus hohen Sphären. Also deshalb ist sie flexibel. Anderer dürfte das ja nicht sein. Der wäre ja unehrlich. Der einen eigenen Nutzen damit verbinden. Das tut die Waage ja nicht. Sicher, sie will ihres auch durchsetzen auf ihre Art, aber das ist eigentlich. Aber was ist jetzt die Schlechte? Nun, in früheren Leben ging sie jeder Reibung aus dem Weg. Nämlich jeder Reibung, die sie profiliert hätte und aus der sie hätte eine gestandene Persönlichkeit hätte werden können. Darum ist es nicht. Die Reibung, das war ja zu anstrengend. Und sie hat nichts in den Händen, außer, dass sie immer innerlich jetzt noch, es kommt darauf, sagt, hätte ich du damals mich entschieden und deklariert und hätte, also wäre ich für jemanden eingetreten zum Beispiel, hätte jemand, ich habe was gesehen, habe es aber nicht erzählt, der ist unschuldig und so. Das würde die Waage dann nicht machen. Die würde sagen, keine Scherereien, ich muss es ja nicht sagen, ich habe nichts gesehen. Das hat sie ja so lange, geübt. Und jetzt steht sie natürlich da und hat also kein Rückgrat, sagen wir es einmal so, oder tut sie schwer. Ja, die Waage flüstert sie also selber immer ein, nur nicht einmischen, da bekommst du nur Schwierigkeiten. Sie war also die, die nie zu Hinrichtungen kam, die kein Blut sehen konnte und deshalb gerade klebt es an ihren Händen. Also man kann sagen, die Waage hat das Wappenlicht eingeschaltet die ganze Zeit, will nicht sehen und hat so einen indifferenten Standpunkt, der entscheiden kann er mir auch nicht, weil da wird auch die Harmonie gedrückt. Wenn sich jemand eingreifen oder sich entscheiden muss, dann muss man sagen, ich will das oder ich stehe dazu. Das kann die Waage aber nicht, weil da muss sie sich für eines entscheiden. Das ist nicht ihre Stärke, jetzt macht sie was anderes. Also sie muss ja austarieren, weil das ist ja das Wichtigste, aber es hat immer hat eine zweite Seite. Und auch so unter Anführungszeichen harmlose Sachen wie die Waage, da steckt auch dahinter, weil sie vieles unterlassen hat. Und etwas unterlassen ist genauso schwerwiegend, als wenn ich jemand aktiv in irgendeiner Weise beeinträchtige. Ich unterlasse etwas. Also jemand liegt da, der braucht nur ein Verbandszeug und ich sage, ich habe einen Termin, ich unterlasse, ich bin ja auch schuldig. Oder zumindest habe ich einen Anteil an dem Ganzen. Ja, die Waage ist die Niere der Schlange. Also der Mensch hat immer geschlichtet, ist dabei geschlichtet, die Waage immer, und ist dabei selber unter den Tisch gekommen. Sie hat es gut gemeint. Aber man schlichtet und selber ist sie dann unter den Tisch gefallen. Waage ist träge und verwechselt das Ganze mit Moral. Das kommt auch noch dazu. Also alles in Ordnung. Die Niere der Schlange, das Blut. Der Lebenssaft wird von der Niere gefiltert. Die Niere ist ja ein Organ der Bilanzierung, des Wasserhaushaltes. Und hier in der Niere soll eben vom Menschen das Gift ausgeschieden werden. Dort ist also ein Doppelorgan, ist typisch Niere, nicht bei den Lenden. Zwei Waageschalen wie die Lenden. Dort bei den Nieren ist ein Doppelorgan, muss es ausgeschieden werden. Was giftig ist, muss ausgeschieden werden. Was lebenserhaltend ist, bleibt also da. Diese Entscheidung, was lebenserhaltend ist und was ausgeschieden, was also vergiftet ist, muss die Waage treffen. Trifft sie die nicht, entsteht ein Koma, wenn man es rein physikalisch nimmt. Wenn das Gift drinnen bleibt, die Waage muss wissen, das Gift muss raus. Und wenn sie es drinnen lässt, dann richtet sie das Gift gegen sie selber. Sie hat also den großen Vorteil, dass sie, wenn man jetzt wieder die Schlange nimmt, in der Mitte ist. Sie sieht den Schlangenkopf im Gift und sie weiß aber auch, was Gegengift ist, im Schwanz. Also sie sieht beides gleichzeitig, hat den Überblick. Ja, was tun? Ja, die Entscheidung ist, da ist keine Entscheidung zu treffen, zum Gift oder zum Heilmittel. Also, da gibt es nichts zu sagen. Die Entscheidung muss von der Waage getroffen werden, weil sie entscheiden heißt ja, eben den Säbel aus der Scheide ziehen. Oder wie sagt man, das Schwert aus der Scheide ziehen. Entscheiden. Da muss es jetzt entscheiden. Da gibt es und das ist das Schwierige bei der Waage, also vage Menschen auf vage Sonne, die haben schon ein Problem oder für andere ein Problem, für sich auch, weil sie sich dann oft doch nicht entscheiden können. Das ist oft schwierig, weil das ist ja was Verbindliches. Und da bitte ich jetzt mit meiner Entscheidung. Ich sage, ja, du kriegst das Erbe.
Ja.
Dann schläft die Waage schlecht und sagt, der andere hat es auch verdient. Und ich will ausbalanciert. Sie kommt nicht recht raus. Und bei Waage, also wenn eine Waage sagt, ja, das ist keine schlechte Idee, sie wird es nie umsetzen.
Ja.
Also da wartet man, also ich kenne Fälle, ich bin nur mit Waage aufgewachsen, beruflich, privat nicht, aber beruflich. Und das ist natürlich die Traumumgebung, wenn man solche Leute hat. Aber es macht keiner das. Weil der Waage sagt ja, nie nein, aber dann macht sie es eben nicht. Also sie fängt dann an damit. Irgendwann sagt man, hast du das gemacht? Ja. Also das ist aber ein Problem. Weil überhaupt in ganzen Luxusbereichen, in solchen Bereichen, gibt es ja nur Waage. Weil da geht es um die Schönheit und die tun den ganzen Tag nichts, ist hauptsächlich den Formen sehen. Genießen und pflegen. Und, aber es kommt dann zu keiner Entscheidung. Also, das ist alles im Werden, das haben wir schon besprochen. Und da muss gerade, also es kommt aber, weil die Waage kann sich nicht entscheiden. Und die Entscheidung soll ja jemand abnehmen. Aber wer nimmt die ab? Das sind ja lauter andere Waage um sie herum. Die Waage will ja auch noch Waage sein. Die Skorpione wollen ja auch noch Skorpion sein. Ja, lass uns einmal bei der Waage. Ich möchte noch was. Ganz was anderes. Wir können sie wieder mal verwenden.
Ja, beim nächsten Mal.
Ja. Und auch wenn du irgendeine Frage hast, diskutiert, du kannst das rückfragen, was in dem irgendwas. Weil das muss man immer wieder mal bestellen. Das ist ja nicht nur einmal gemacht, sondern das kannst du immer wieder von anderen. Also, vielleicht kann man sie einfach an. Es passiert ja nicht viel. Ja, ich zeige dir. Aber du bist jetzt auch Geometer. Wir brauchen nur einen Kreis. Einfach einen Runden. Möglichst unten bis.
Die machen das.
Ja, ist.
Du bist dann richtig.
Ja.
Okay, ein bisschen runter.
Dein Kreis. Ah ja, du bist der Ingenieur, genau. Der Kreisingenieur.
Die Wirklichkeit ist es Gefühlssache.
Ja. Schön. In der Mitte müssen wir noch einen Strich durchmachen.
Den magst du.
Ja, blau. Na, was ich noch sagen wollte, es wäre ein interessantes Thema, das Wassermann-Zeitalter anzureißen. Mhm. Und zwar, ich werde es wirklich sagen, aus welchem Grund. Und einen Strich dadurch.
Aus welchem Grund. Ist halt vom astrologischen Sinne davon.
Ja, also, wir haben ja schon gesagt, wie das ist mit dem. Mit den kosmischen, wie sie aus dem kosmischen ergibt, immer Weltenaszendent. Das haben wir ja schon einige Mal durchgesprochen und zumindest angerissen. Soll ich das nochmal wiederholen? Oder?
Kurz.
Ja. Ja, also unser Tierkreis, den wir haben, ist ein tropischer Tierkreis und dieser Tierkreis geht davon aus, dass sich der Mensch vom Kosmos emanzipiert hat, und zwar so emanzipiert hat, dass, wenn man rausschaut und die Sternbilder sieht, dass die Sternbilder das eine ist, dass hinter den Sternbildern was anderes steht und dass die Alten eben gesehen haben, das kommt nicht auf die Länge der Sternbilder drauf an, sondern auf die geistigen Wesen, die hinterstehen, und die dahinter stehen, die haben alle in den gleichen geistigen Rang bei ihrer ganzen Verschiedenheit, sind es 12. Und jetzt hat man also nicht die Längen abgemessen, die man sonst abmisst am Himmel. Gibt es ja Längenmesselemente, direkt das 10 sind. Und man hat es anders gemacht, man hat gesagt, wir nehmen den Kreis und beurteilen ihn nicht so, dass zum Beispiel der Fisch eine Ausdehnung von 45 Grad hat, und der Krebs hat nur ganz geringe, sondern jeder hat 30 Grad. Weil es geistig von der Qualität so ist.
Und so kommt man schon einmal zu der Einteilung unseres Tierkreises, dass 12 gleichberechtigte Wesenheiten den Tierkreis aufteilen. Nun, Rudolf Stein hat bei den Apokalypse-Vorträgen, ist hinten drin in der Zeichnung auch, so wie in der Apokalypse, da nimmt er aber 4, oder vielmehr sind es 3, die einen Sonderrang haben. Und zwar der erste ist der Adler. Und dem steht der Stier nicht gegenüber in dem Fall. Der nächste ist dann der Wassermann, nein, der Wassermann, ich glaube der Löwe, dann der Mensch und dann erst am Schluss zuletzt ist der Stier. Und es gab aber nur 3 Ursprünge, das waren so 3 Urtypen. Und das war eben der Adler, der Löwe und der Stier. Es gibt also 3 Archetypen. Und der vierte ist eigentlich nur die Vermenschlichung der 3 anderen. Es wird also eine animalische Grundlage, wird jetzt Mensch. Durch den vierten, durch den Wassermann. Oder Engelsmensch. Jetzt hat sich aber der Mensch emanzipiert, so im Laufe der Zeit. Und dann kam die nachatlantische Zeit. Und in der nachatlantischen Zeit gibt es eben wieder 7 Periode. Es beginnt beim Krebs, dann kommt der Zwilling, dann kommt der Stier, dann kommt der Witter. Und der Witter ist eben bei der Zahl 7 ist er in die Mitte, weil 7 immer eine Primzahl ist mit einem Zeugungszentrum, also eine aktive Zahl, eine männliche Zahl. Und da spiegelt sich alles um die Zahl 4. Das erste beim 7., das zweite beim 6., also die, Witter, die persische spiegelt sich im Wassermann. Und in der Mitte bleibt die griechische, ist in der Mitte die griechisch-lateinische. Und in der Zeit ist jetzt die Zeitenmitte. Also einerseits ist die Erde ja das vierte Element selber, also Saturn, Sonne, Mond, dann kommt die Erdenphase. Also das vierte, dann gibt es noch auf der Erde den Jupiter, dann die Venus und dann den Vulkan. Also ist die Erde auch schon einmal in der Mitte. Und da ist das Witter, die Witterkulturperiode in der Mitte. Deshalb ist gerechtfertigt, dass man die spiegelt. Und weil jetzt in diese Mitte hineinfällt, hat das entscheidende Ereignis, wo der Weltenlogos sie verbindet mit der Erde. Das heißt, die Menschen schauen nicht mehr raus zu den Göttern, sondern es ist der unbekannte Gott, der ist also unbekannt, weil er da drinnen ist. Das fällt gerade in diese Zeit. Das ist die entscheidende Zeit. Es beginnt ein neues, eine neue Menschheit, ein neuer Adam und Eva. Und das war eben genau im Witter. Jetzt nehmen wir als Menschen unseren Kreis, der uns gehört. Das ist kein kosmischer. Und den nennen wir eben Witter oder tropischer Kreis. Jetzt gibt es aber unabhängig davon eine große Inspirierung und große Zyklen kosmischer Art. Die hängen wieder von der Sonne ab. Wo, welchen Hintergrund die Sonne hat, wenn sie aufgeht. Die Sonne geht ja immer irgendwo auf und sie geht also jetzt auf schon längere Zeit, also sie ging auf im Löwen. Dann ging sie vom Löwen, das war die atlantische Zeit, wo dann diese Katastrophen waren, ging sie in den Krebs, vom Krebs in den Zwilling, dann in den Stier, dann in den Witter und jetzt ist sie im Fisch. Und es ist nicht mehr sehr lang, kommt sie im Wasser auf den Fisch und geht dann in den Wassermann. Das heißt, der Kreis, den müssten wir uns über unseren tropischen drüber denken. Der tropische ist drunter, ist aber verschoben. Der verschiebt sich immer mehr. Wir bleiben immer beim Witter. Und der fällt auch immer mehr zurück. Das nächste ist der Wassermann. Nach dem Wassermann fällt er zurück zum Steinbock. Das heißt, wir haben eine kosmische Hülle und drinnen ein Achsenkreuz mit unserem tropischen Jünger, der sich immer, der bleibt gleich und das und da draußen die Achse des anderen verschiebt sich immer mehr. Hoffe ich, dass es klar ist, wo der Unterschied besteht. Und wenn wir jetzt einen Vorgriff machen auf die auf das Wassermann, auf die sogenannte Wassermann-Zeit oder wie immer man das nehmen wollen. Dann ist eben da vorne der Wassermann, weil die Sonne jetzt im Wassermann aufgeht. Sie beginnt bei 29 Grad und noch was. Also fällt er zurück vom Fisch. Und wenn der Fisch fertig ist bei 29 Grad, 59 Minuten, 59 Sekunden, dann kommt er auf 29 Grad. Also Auf 0, der 0 Grad Fisch fällt dann zurück auf 29 Grad Wassermann. Dann geht's los. Ja, das ist dann die sogenannte sechste nachatlantische Kulturperiode, die schon aktiv jetzt begonnen hat, seit der Entdeckung des Uranus. Die ist schon da, aber nicht die Kulturperiode, auch wenn jetzt Wassermann Zeit hat, aber die Schwingung ist da. Sie ist ganz deutlich da. Also, ich meine, da kann niemand mehr vorbeigehen jetzt, wie uranisch die Zeit jetzt schon ist, obwohl das ja nur ein Vorgeschmack ist. Dann beginnt es auch der Aszendent beim Wassermann. Und Rudolf Steiner nennt die Zeit das Zeitalter des Manichäertums. Also das Manichäertum spiegelt sich ja auch, weil es ja was Persisches ist. Also die Zeit der größten Kämpfe, das ist alles, was bisher war, gar nichts. Also wir gehen nicht in ein lustiges Hippie-Zeitalter, wie das aus die New Age-Bewegung gehört, sondern in andere. Jetzt ist der Wassermann davor. Was ist eigentlich so für Charakterisierung, wenn man es Menschen nimmt? Es ist ein unverbindliches Zeichen, ein Zeichen, das sich nicht festlegen lässt. Da ist der Wassermann also nicht bereit. Und ein Zeichen, das eigentlich sich mit anderen Menschen auch nicht verbindet. Also im Wassermann gibt es keine Verbindung mit anderen. Schaut nur so aus. Weil der Wassermann lebt in einer anderen Welt, in einer Enklave des Geistes, weit entrückt, in einem Bereich, wo niemand anderer eigentlich hinkommt, weil er ja selber sich eine Welt aufbaut, wie ein Kristall aus seiner eigenen Ich-Kraft. Der ist viel weiterentwickelt und irgendwelche kleinen Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten der Menschheit interessiert ihn weniger, weil da hat er nichts Beständiges, da hat er ein unzerstörbares System in seinem Geistestempel, wo er eben da als Eremit oder als Anachoret des Geistes drinnen lebt. Da lebt er drinnen.
Ist es nicht auch ein Windszeichen?
Ein Windszeichen?
Ein Windszeichen, ja. Vom also Wassermann jetzt da unten in der Region.
Ja, ein Willenszeichen ist es nicht in dem Sinne. Willenszeichen kann nur ein Zeichen sein. Ein Willenszeichen ist gewisserweise zwar jedes Zeichen, aber nicht in dem Sinn. Ein Willenszeichen ist eigentlich muss da Feuer im Wille drin sein. Also wie ein Schütze. Der hat ja was Feuriges. Das kann man als Willenszeichen bezeichnen. Wille hat sowieso jeder Mensch. Aber was Spitze? Na, es ist eine andere Qualität.
Also, aber Wassermann ist ein Luftzeichen.
Ja, ist ein Luftzeichen. Ja, ein Denkerzeichen, ein Denker, Denkerzeichen. Der Weise. Wir reden von Weisen. Der Weisen interessiert die Welt nicht, andere Menschen interessieren auch nicht, aber das verbirgt er, indem er sich aus seinem Tempel schleicht, den Tempel zusperrt und die Leutseligkeit einläutet. Er wird leutselig. Das braucht er als Schutz, weil sonst würde jeder gleich erkennen, dass er eben mit der Menschheit nichts zu tun hat, bei den anderen Sphären lebt. Da kommt der normale Mensch nicht hin, der versteht das nicht. Also da kommt es zu keiner Verbindung mit Wassermann Zeit, also mit dem Menschen, überhaupt nicht. Weil wo soll da Verbindung sein? Weil da herrscht der Saturn, allerdings der neue Saturn. Und es herrscht der Merkur und die Venus. Sehr verbindlich, also sehr diskursiv und sehr wendig ist das Zeichen, weil der Merkur herrscht, also der Zwilling herrscht mit und die Waage herrscht mit. Das heißt, die Venus von der Waage herrscht mit. Weil das sind ja drei Luftzeichen. Also sehr herrscht der Zwilling, die Waage und der Wassermann, das ist ja Luftzeichen. Also herrschen die zwei anderen auch mit. Also drum sehr weniges Zeichen. Lässt sich nicht festigen. Warum? Wenn man einen Wassermann fragen würde, so mal einen hochentwickelten Wassermann, der sich mit Geistigen beschäftigt, fragen würde, also bist du im Sinne von Rudolf Steiner seiner Weltanschauung, bist du da also jetzt Spiritualist, spirituell oder bist du Materialist, würde der Wassermann nie sagen, er wird Spiritualist. Nie. Er würde sagen, das finde ich toll, ja, das ist auch mein Leben. Aber er würde sie nicht fix machen lassen. Er würde sagen, die anderen 12, die interessieren mich genauso, die haben auch eine Wirklichkeit. Die existieren genauso, haben auch ihre Berechtigung. Auch da würde er sich nicht festlegen, dass wenn er ganz spirituell ist, wenn er nicht sagen, ich bekenne mich zu Spirit, Neumatologieren, wie man das, würde er nicht machen. Weil er sich nicht festlegen kann, weil er weiß, das ist ja einseitig. Aber das kann er nicht, also von seinem Wesen her. Also das Wassermannartige steht da vorne. Leitzellig, es ist eigentlich so die Tarnkappe.
Also eine Verbindlichkeit, eine oberflächliche, nach oberflächliche Verbindlichkeit, kann man das auch so sagen.
Eine Tarnkappe, die einen Zweck hat. Den Zweck hat, sich zu verschleiern. Also da wird ein Schein von Freundlichkeit vorgeschützt, die schon freundlich ist, aber im Innersten ist der Wassermann kalt, weil er ist ja in der geistigen Welt, das ist rein und klar die geistige Welt. Da ist kein Wickel, da ist kein Wickel, da sind keine Emotionen. Der lebt in einer rein, klaren Struktur, in einem Kristall. Also hat er nicht so die Anbindung zu jedem hinzukommen, so was zu sagen. Gut, aber so lebt er ja nicht. Das Zeit unter Wassermann lebt auch nicht so. Das ist nur eine Fraktur eben auch. Den Gleitrieb kann man da irgendwie als den Löwen. Wir müssen beim Wassermann sofort dazu denken, der Löwe. Der Löwe ist da. Denn der macht jetzt das Du aus. Der Löwe. Mhm.
Das Du.
Genau. Wir, das so, wenn du dich erinnerst, wir haben gesagt, hier ist das Ich des Menschen. Ich. Das ist der Wassermann, ja. Der Weise. Da drüben haben wir Du. Also ich brauche den schon. Ich und du. Weil das Leben besteht ja aus Ich und du. Das ist die horizontale Linie, das ist die Linie parallel zur Erdoberfläche, da ist der Mensch an die Erde gebunden. Und da ist er gespalten. Hier ist er ja gespalten in Mann und Frau. Und somit in Ich und du. Der geistigen Welt gibt es ja kein Ich und du.
Ja.
Also hier lebt ein Ich und du. Wenn in die Linie da noch, gibt es kein Ich und du. Das ist jetzt die Verbindung von der Erde zum Himmel. Die geht dann so auf. Ich bin mal gerne, die geht so auf. Und da wird die Erde verbunden, hier ist ein Penis-Serniable, Schleuse oder so, da kann der Mensch das, was er umwandelt von der Astralität, sein Geist selbst nach oben einfließen, geht von hier in die Milchstraße rein. Und von dort kommt aber auch das Geistige runter. Das heißt, das Geist selbst kommt von oben runter und geht von unten rauf. Oder die geistigen Gesetzmäßigkeiten, die noch nicht in der Welt so völlig verwirklicht sind, das schöpft. Das hat aber nichts mit Ich und Du zu tun, weil Ich und Du haben nur Irdischen. Das heißt, der Wassermann lebt, jetzt habe ich es an den Wassermann nur so beschrieben, wie wenn er existieren könnte. Der existiert aber so nicht, weil wenn er geboren ist, hat er gleich den Löwen. Und da ist er verbindlich. Der Löwe braucht die Loyalität. Wenn
der Sohn, sie treffen sich irgendwo vielleicht in der Mitte.
Naja, jetzt darf man mehr...
Im geistigen Strom, im Idealfall.
Naja, in der Mitte... Es soll hier ja eine Dialektik schon statt These und Antithese. Ich und Du. Also wenn es Ich und Du trifft, ja, in dem Sinne, dass das Ich im Du aufgeht, oder das Du im Ich aufgeht, so meinst du das, dass sich das verschmelzt.
These und Antithese ist eh gut, Synthese. Ja.
Denn wenn der Mensch selber, übrigens den Tiergeist, der ist oft, der wird da drinnen sein.
Ja, ja.
Wir sehen ja bei einer Windrose zum Beispiel, ihr wisst, was eine Windrose ist, gibt es ja auch die Lünetten bei Ruhr, wo man Windrosen einstützt.
Ja.
Eine Windrose ist ganz anders, nämlich interessanterweise, da ist nämlich, wir haben ja hier den Osten und wir haben da den Westen. Da ist und hier dieses Umgekehrte, bei der Windrose ist der Westen drüben und der Osten da. Weil bei der Windrose schauen wir so wie den dreidimensionalen Raum hinein. Wir schauen hinein und da ist eben der Westen, Amerika ist eben da drüben. Hier schauen wir gar nicht rein im Tierkreis. Wir schauen uns an, aus dem Tierkreis heraus. Und darum ist es da gerade umgekehrt. Das ist ein ganz anderes Prinzip. Das heißt, hier lebt der Mensch da drinnen und da hinten und schaut sich selber an. Er schaut auf sich raus. Der Löwe fordert Loyalität in partnerschaftlichen Zeichen, in Beziehungsfall. Also der will nicht sagen, mir ist das egal, ich bin unverbindlich. Also der Löwe, der unverbindlich ist, den gibt es natürlich nicht. Und der ist in der Partnerschaft auch dominierend. Also Partner muss klar sein, dass er sich nicht spielen kann, sondern das gibt es beim Löwen nicht. So sehr sich der da herumspielt, da sicher nicht, da ist er ein Zeichen, das er so was beansprucht und auch was vorgibt. Also der Löwe gibt seine Autorität in der Partnerschaft vor, ist ein dominierendes Zeichen, wird aber auch dominierende Partner unter Umständen haben. Also einen Schwachen wird er nicht haben. Die Partnerschaft im Wassermann-Zeitalter wird also vom Löwen bestimmt. Der Löwe ist ihm so ein großes Zeichen, der hat so viel Kraft, dass er eben auch andere mitnehmen kann. Denn im Wassermann-Zeitalter geht es ja dann darum, dass es nur mehr eigentlich Ich gibt, ganz hochentwickelte Ich, die immer mehr Ich werden, durch den Uranus immer mehr sich selber aufbauen, immer mehr eigentlich so leuchtende Geistzentren werden, von oben drauf schon sind es lauter so Geistmonaden, die leuchten ganz gewaltige Möglichkeiten, das wird ja auch realisiert werden im Zeitalter. Aber das heißt, die Vereinzelnen immer mehr, da gibt es keine Verbindung mehr. Je mehr an sich jemand schafft, dass er halt ein eigener geschliffener Geist jemand wird, desto isoliert und einsamer ist er. Wassermann-Zeit ist das Zeit der Einsamkeit. Da drüben aber, beim Löwen, der verbindet jetzt. Denn der Löwe hat so viel Kraft, weil er in die Sonne über alle scheint, nimmt der Löwe alle mit, die es nicht mehr schaffen. Der Löwe macht es, nicht der Wassermann, da drüben der Löwe. Nur gehört beides zusammen, wir dürfen uns gar nicht getrennt sehen. Der Löwe hat so viel Kraft, dass er dann sagt, ich übernehme das Karma anderer. Ich rette andere, das kann der Löwe machen. Weil er hat die Großzügigkeit und vor allem die Kraft. Oder wir brauchen im Wassermann-Zeitalter diese neuen Begriffe, nämlich Kraft, Macht und Herrschaftsausübung. Und zwar nicht über andere, es wird auch nicht mehr interessant sein, sondern über sich selber. Wenn keine Kraft da ist, dann kann er den anderen gar nicht mitmachen, weil er sich selber gar nicht umwandeln kann. Da kann er noch so viel sagen, man müsste, sollte lieb sein. Das Seelische kann sich nicht umwandeln im Wassermann. Seelisches kann anderes Seelisches nicht umwandeln, weil es ja selber was Gezeugtes ist. Ein Marmorblock kann sich selber nicht in der Statue von Michelangelo verwandeln. Das wird es nicht geben. Oder von Rodin, Brose auch nicht. Und so kann sie, Seelisches, als ein Mensch mit einem anderen, rein vom Seelischen nicht umwandeln, da braucht er was Geistiges. Die Kraft braucht er. Muss er sich aber zuerst selber umwandeln. Ja.
Bitte. Kraft, Macht und Herrschaft, ist das nicht die Vaterkraft?
Nein, es sind die geistigen Gericht- und Lenkkräfte, ja, aber das Vaterkraft, in gewisser Weise sind geistige Gericht- und Lenkkräfte männliche Kräfte. Aber das Weibliche ist da auch nicht zu trennen, du brauchst ja Substanz des Umwandels. Genau genommen wäre das Seelische was Weibliches dann und das Geistige was Männliches. Das Männliche wandelt das Weibliche, sprich die Seele, um, wir merken jetzt ja auch immer so bezeichnet als Prinzessin oder sowas. Also, wer das macht im Wassermann-Zeitalter, ist der Löwe. Der gehört aber zum Wassermann dazu. Sobald der Wassermann ist, ist natürlich doch gleich das Komplementärzeichen. Weil die Zeichen sind ja alle komplementär. Witter, Waage, Zwilling, Schütze. Und komplementär heißt, es sind eigentlich keine gegnerischen Zeichen, sondern eben Gestalt, astrologisch Gegenzeichen. Da steht es eine, da steht es andere. Aber keine Gegner, sondern die können eigentlich zusammen, dann sind sie stark. Wie ein Apfel, der immer auseinanderbricht mit der Hand, ist kein Apfel mehr. Wenn man wieder zusammengibt, dieser Apfel, zwei Hälften, nur die zwei Hälften passen aber zusammen, die vom selben Apfel stammen. Und deshalb können die beiden auch zusammen. Der das macht, der die Kraft hat, ganz locker sozusagen andere mitzunehmen, das ist der Löwe. Der Löwe ist der. Man muss jetzt erst einmal die eigene Umwandlung bewerkstelligen und dann noch die Größe haben, in die Seele anderer reinzuschlupfen, da eben diese Wölfe hausen und die Wippern hausen und so weiter, dann muss man sehr viel Kraft haben. Und wenn jemand sie aufopfern will, wie wir schon oft gesagt haben, dann muss er was zum Opfern haben, sonst kann er es ja gar nicht machen. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie geht es eigentlich so weiter, was man sagt, da, was ist eigentlich das Ziel und die Bestimmung von Wassermann-Zeitalter? Und wenn man jetzt, wenn es jetzt alles vergisst, was irgendwo von Rudolf Steiner steht oder was wir schon öfters angerissen haben, was ist das Ziel? Das Ziel ist also da oben, nicht? Also NC, wenn ich auf Zürich. Um was geht es eigentlich? Ja, Aszendent, Deszendent. Jetzt geht es aber so, dass im Wassermann-Zeitalter gibt es ja auch Häuser, das ist auf der Zeitalter, da gibt es genauso Häuser, also auch Tätigkeitsbereiche, wo der Mensch tätig ist. So wie es ein menschliches Horoskop gibt, gibt es auch eines von einem Verein, eines von einem Staat und eines von einem Zeitalter. Und da haben wir auch wieder die verschiedenen Häuser drin. Zuerst einmal das 12., das 11. und dann das 10. Und das 12. ist das Haus der großen Dramatik, wo wir schon gesagt haben, die Geburtsdramatik liegt da drin. Dort ist ein Mensch ganz schlimm, wenn er seine Sonne hat, weil, zumindest empfinden die das so, weil dort ist er vereinsamt. Dort ist er eingesperrt in ein Schneckenhaus oder in einen Sarg, das ist der eigene Körper, und er kommt schwer raus, kommt natürlich darauf an, wie die anderen Umstände sind, aber im Allgemeinen ist er displaziert und kann sich auch nicht wirklich integrieren in der Gesellschaft. Wenn man das freiwillig nicht tut, wenn man sagt, mir macht es keinen Spaß und ich brauche die nicht, so auf die Art, dann ist es locker. Aber dort will man sich integrieren. Dort fühlt man einen Mangel, wenn man sich nicht integrieren heißt, innerlich ehrlich dazugehören. Nicht scheinmäßig wo. Das ist doch nicht möglich. Man hat die ganze Zeit in der Einzelfeier war und vor allem die Freiheitssehnsucht. Und die habe ich immer ausbrechen, aber ganz frei, wir haben gesagt, das ist ja stark durch die Notwendigkeit bedingt, also alles, was geworden ist, Gene und Herkunft, da oben ist der Mensch aber frei. Da ist er auch schon frei im 12. Aber eben noch zu wenig, weil er sieht die Freiheit und erlebt die Unfreiheit, dass er die Freiheit reinblinzelt. Das ist das Schlimmste. Würde da nichts reinblinzeln von der Freiheit, wäre er ja glücklich, weil er kennt das ja nicht. Aber da kennt er schon und will sie auch von seinem Körper trennen, wo jemand von Lichtnahrung spricht. Und so Sachen, da weiß man schon derzeit, das ist so im 12. Haus. Also auch, dieser stimmt auch immer. Also wenn man viel Horoskope sieht, dann weiß man, stimmt immer. Stimmt halt, weil andere spricht nicht von Lichtnahrung, er will sich nicht aus dem Körper wie der Schmetterling erheben, sondern der will sich erheben. Und wo fällt aber diese jetzt hin, das Zeichen? Im Wassermann, wenn man da zurückgeht, fällt es in Steinbock. Also das 12. Haus wäre das Haus des Steinbocks. Jetzt sind wir schon im Wassermann-Zeitalter und jetzt haben wir den alten Saturn, der im Stoff steht, im undifferenzierten Stoff, den er erst raffinieren muss, wo er Struktur reinbringen muss, der Saturn. Also der Herrscher des Steinbocks ist der Saturn, nicht? Vielleicht noch dazu. Mal ist der Saturn, der Herrscher des Steinbocks. Und das heißt, das 12. Haus fällt zurück hinter Wassermann, da ist noch eine Notwendigkeit, die nicht abgeleistet wurde, nämlich die Stoff, die Erlösung des Stoffes. Der Stoff muss erlöst werden, der ist nicht erlöst worden. Denn jetzt fallen wir zurück zum alten Saturn, zu dem, der im Stoff drinnen steckt. Der kann sich das wie in den Stoff hineingebannt, denn da kann er die Ich-Kräfte entwickeln, durch Widerstand, durch Beschwernisse, durch Rückschläge. Also da wird er ja gefordert, bewusstseinsmäßig. Aber den haben wir jetzt im 12. Haus. Im Wassermann-Zeitalter. Das heißt gesteigerte Einsamkeit. Da wird dann schon der Wahnsinn so eigentlich schon bei vielen so kommen, weil sie es gar nicht mehr erträgt. Und wann wird das aktualisiert? Immer wenn im Wassermann-Zeitalter Paletten drinnen stehen, die lange stehen. Ja, die Sonne spielt keine Rolle. Aber wenn der Pluto steht mit 25 Jahren, oder wie lange der Pluto drinnen steht, ungefähr, dann sind 25 Jahre im Wassermannzeit ausgelöst mit dieser Schwingung. Also 25 Jahre zum Beispiel erleben wir alle die Schwingung, auch wenn wir selber keine Planeten im Wassermannzeit da drinnen haben, weil die Qualität dann so ist. Also ganz eine schlimme Zeit, die den Menschen wirklich zerbricht. Oder an der Grenze des Zerbrechens geht. Das nächste, wir müssen hier aufsteigen. Wo steigen wir jetzt als nächstes hin? Das nächste steigen wir. Na, da geht's. Das nächste steigen wir jetzt zum 11. Haus. Das ist dann. Das 11. Haus. Das 11. Haus steht von Natur aus dem 5. Haus entgegen. Und das 5. Haus ist auch das Haus der Sexualität, der Freude, wo der Mensch sich selber weitergibt durch Fortpflanzung oder wo er eben seine Weisheit weitergibt, Bücher weitergibt, was er halt schafft. Aber da sind nur drinnen die durch Naturkräfte und durch Vererbungskräfte, durch Ahnen, in sein Leben bringt. Er selber trinkt also irgendwo wieder geboren. Die Eltern hat das nicht unbedingt jetzt ausgesucht. Er hat 7 Verwandte oder 7 Mitschwestern, Mitbrüder. Mit 3 versteht er sich gut, mit anderen weniger. Er geht irgendwo in der Schule, beginnt, da hat er vielleicht einen Freund oder Freundin, aber die anderen sagen ihm nicht so viel. Das heißt, das sind lauter Leute, die man sich nicht aussucht. Die kommen durch Mondenkarma, kommen die da rein. Das ist alles vom Mond produziert. Jetzt trifft der Mensch auf eine Umgebung, die muss er mal so nehmen, wie sie ist. Er kann sich ja nicht aussuchen. Er kann sich nicht sagen, ich bin 7 und suche mir andere Eltern aus. Das geht nicht. Oder andere Geschwister. Vielleicht wird er mit manchen sehr gut, aber mit anderen wird er vielleicht sein Leben lang nicht näher warm werden. Das ist also das 5. Haus. Das steht jetzt dem 11. gegenüber. Und da ist die wirkliche Freiheit. Das sind die Gesinnungsgenossen, die Geistgenossen. Da gibt es keine Beschränkung. Da sucht jetzt jeder die aus, die dieselbe Seelenschwingung haben, dieselbe geistige Einstimmung. Da will man auch dasselbe. Aber im Wassermann-Zeitalter nicht mehr in einer kleinen Dimension, sondern in einer großen. Da ist Kultur, Gesellschaft schaffen. Da gibt es das nicht mehr, dass wir da in einem kleinen Kreis sitzen. Da ist Kultur schon realisiert, bei einem Großteil. Weil es ist ja, dauert es noch lang, aber ist ein ganz anderes Zeitalter. Wo fällt das jetzt hin? Das ist die Frage. Das fällt den Schützen. Und was Besseres gibt es nicht. Weil der Schütze ist das geistige Zeichen schlechthin, der das neunte Haus regiert nochmal, das Haus der geistigen Weiten, das Haus der höheren Intellektualität, wo die Ideale wohnen, dort herrscht der Schütze. Also über das höhere Devachan hinaus geht es beim Schützen, wo er schöpft, und der steht jetzt aber da. Der von Jupiter regierte Schütze ist unser Grundlage im Wassermann-Zeitalter. Das heißt, einfacher geht es gar nicht, dass man geistige Kommilitonen findet. Das ist das ideale Feld. Es geht nicht besser, weil besser als der Schütze kann man keine Grundlage haben. Also ein wirkliches Glück. So hart es da ist, aber so, wir können da wirklich alles realisieren. Also rein von der Grundlage her. Jetzt ist die Frage, wo ist das Lichtziel? Das Lichtziel. Wo kommen wir jetzt hin? Wo? Da kommen wir die Antwort von Wassermann-Zeitalter. Nun, es ist ganz einfach vom Aufstieg. Das nächste ist der Skorpion. Und das ist das höchste Ziel der ganzen Menschheitentwicklung. Weil das ist ja dann das Ende. Das siebte ist ja nicht mehr so viel. Spitze dann überhaupt in der siebten Epoche. In unserer Erdzeit, also in der nachatlantischen Zeit, ist das Ende. Das Wassermann-Zeitalter, dann kommt der Steinbock. Und da steht jetzt der Skorpion. Was macht der Skorpion? Kann er die Frage da oben? Wassermann, Löwe, und da kommt jetzt der Skorpion. Und wenn wir auch wieder jetzt die Gedanken anhalten kurz, der Skorpion, was sagt er? Einfach wenn man das so abliest. Er ist immer ein Wasserzeichen. Es gibt drei Wasserzeichen, den Krebs, den Skorpion und den Fisch. Und das Wasser geht von der Art her, das ist also am Mond als Klangäther so angelegt wurde, ist die ideale Grundlage für das seelische Schwingen und Strömen und Schwingen und Strömen. Da ist das Seelische, da ist da zu Hause, weil es ist zäh, aber doch biegsam, plastisch. Also Seelisches, und das geht auf alle Fälle. Und ja, was haben die anderen Zeichen? Die könnten ja auch da oben stehen, soweit es Wasserzeichen sind, aber sie können also nicht stehen, sie kommen gar nicht in Frage, abgesehen davon, dass es sich sehr nicht ausgeht, weil sie das Wichtige nicht haben. Und das hat eben nur das Skorpion, und auf das kommt es im ganzen Wassermann-Zeitalter drauf an, und das ist der Mars. Der Mars. Auf den kommt es dann nämlich jetzt drauf an, Herr Tauersee. Der Mars ist Herrscher. Der Mars ist Herrscher. Was macht der Mars? Nun, nur der Mars ist in der Lage, dass er die seelischen Verhärtungen, die Verkrustungen, diese durchs Ego zusammen komprimierte Seelensubstanz, die schon ganz fest ist, dass er die aufbricht. Der bricht die Schalen auf, zerstört sie. Das kann der Mars, das kann der Mond nicht beim Krebs, und das kann der Jupiter auch nicht beim Fisch. Also er bricht die Schalen auf. Zerstört einmal alles, was nicht mehr brauchbar ist, in dem Zustand, in dem es gelockert wird. Und eigentlich so wie bei einer Ultraschallreinigung wird das Ganze jetzt gelockert und in so Urbestandteile zerlegt, in seelische, bewegliche Elementarelemente zerlegt. Das macht alles der Mars. Und das kann sonst niemand machen, nur der Mars. Der Pluto kann mithelfen, das macht der Mars. Eigentlich kann es aber trotzdem nur der Mars machen, weil er noch ein innerseelischer Planet ist, der nicht transpersonal ist, der nicht unpersönlich ist, weil er ist noch von unserem Planetensystem, er arbeitet noch bei uns mit. Und jetzt wissen wir, und ihr könnt euch noch erinnern, dass der Mars ja auch eine Entwicklung hat, nämlich hin, wo er im Steinbruch steht, wo er sich sehr schwer tut, hin, dass er Weltenziele übernimmt. Ja, der Mars will eigentlich nur aufbrechen, zerstören, aber aus innerer Freude. Das ist der Ego. Da lebt er so richtig drinnen. Das macht er dann nicht. Er hat sich der hohen Weltenziele untergeordnet und macht aus einer höheren Perspektive. Also, das heißt, er zerstört einmal das, er muss aufbrechen, dann lockert es, dann nimmt das, und jetzt muss es aber jemand anderen geben. Er kann nicht mehr, aber ihm gibt es aber jetzt. Der ist noch höher. Das ist der Mars. Also andere Planeten kommen ja in die Frage im Skorpion. Es ist etwas, der das macht. Der Kern des Adlers, der Adler. Erstes Geheimnis. Vom Wassermann erzählt er, jetzt steht der Adler wieder auf. Und der Adler vergeistigt es. Jetzt, das Material liefert dann was. Aber die Vergeistigung kann nur mehr einer machen, der Adler. Und der kommt jetzt wieder, das Skorpion ausgedient. Und der Adler ist jetzt wieder in seinem Element. Und er macht das. Das ist das Geheimnis vom Adler. Jetzt kann er wieder kommen. Denn der Adler ist immer ausgeschieden worden, weil im Erdenleben kann der Adler nicht angreifen, wenn er so in so einer geistigen Höhe ist. Da braucht er jemanden, der jetzt herunterfällt oder heruntergebannt wird, der das Geistige sucht, eben das Skorpion. Wer findet es auch nicht? Wer findet zuerst einmal die Materie? Weil alles materialisiert ist. Das Seelische ist ja materialisiert in den Stoff. Und so seelisch ist es ja auch Seelenstoff schon, du meinst ja auch Seelenleib. Und die anderen Glieder auch, er findet es nur hinter der Materie. Und deshalb ist das Skorpion so ein furchtbar maltradiertes Zeichen, weil er hat er nur mehr Materie und er muss, und auch wenn er noch so fleißig ist, es gibt ja kein Ende für ihn. Immer wieder muss er was erforschen, immer wieder muss er was aufbrechen, immer wieder muss er Menschen kennenlernen in seinem Hintergrund. Und das ist jetzt erledigt. Weil jetzt ist ja Seelisches umgewandelt. Das heißt, Seelisches kann aber nur Skorpion umwandeln oder anders zeichnen, weil er nur das Wasserzeichen ist. Und nur er hat aber den Mars. Und somit hat dessen Schuldigkeit jetzt getan, weil es ist ja schon Geist selbst entwickelt. Der Astrale ist zur Seele und die Seele ist vergeistigt worden, individuell vergeistigt worden. Jetzt kommt dann schon Ätherleib dran. Und somit hat der Skorpion jetzt seine Augen erfüllt. Und das ist das letzte Ziel. Der Adler kommt wieder. Ja, und warum ich das sagen wollte, ist, ich denke mal, dieses Wassermann-Zeitalter ist ein interessantes Zeitalter, weil es spielt sich ab territorial in dem, was man so nordöstliches Sibirien nennt oder überhaupt, also die russische Gegend ausgenommen, europäische und kaukasische Gegend, also asiatische Gegend. Und das Wassermann-Zeitalter hat gewisse Voraussetzungen, Vorleistungen, die gebracht werden müssen, sonst kann es aber nicht anbrechen. Und eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Gegend, die dort ist, die muss imprägniert sein von gewissen Kräften. Und die Kräfte sind dort schon teilweise eben bis zu einem gewissen Ausmaß geleistet worden. Und das sind Kräfte der absoluten, ja, des Leidens. Also nur wenn das Territorium, das russische Territorium, so mit Leidenskräften schon erfüllt ist, was die Menschen so gelitten haben, und auch die Äthersphäre, kann das Wassermann-Zeitalter, sonst kann es gar nicht existieren, es kann auch nur dort kommen, es kann in Südamerika ganz also sicher nicht kommen, auch woanders nicht. Das ist aber die Voraussetzung, die ist aber sonst nichts passiert. Und muss noch viel stärker passieren. Was damit gemeint ist, ist, das größte Kunstwerk im Wassermann-Zeitalter ist ja das Kunstwerk vom menschlichen Zusammenleben. Das ist ja schwierig. Dass hochentwickelte Geister zusammenleben. Und das ist aber dort im Wassermann-Zeitalter, da geht es ja darum. Das ist die Soborenost, wie das in der Ostkirche heißt, diese Gemeinschaft. Die brüderliche Gemeinschaft, aber von freien Menschen. Wieso waren die auch gar nicht frei, die in der Kirche, also da gewisse Glaubensgemeinschaft hatten oder so. Und da müssen Voraussetzungen sein, wo man für diese, für das menschliche Zusammenleben in diesem im Geiste in der Sopranos schon Opfer gebracht. Und die Opfer wurden gebracht, vor allem von den Bruderschaften und von den Kommunen und von den sogenannten Sekten, die in Russland waren. Und das eine Radikalität, die dort war in Russland, was bei uns nicht so weit also nicht bekannt ist, das ist der Samen fürs Wassermann-Zeitalter. Denn da muss ja so viel an Fehlern jetzt schon gemacht werden, und überwunden werden, sonst kann jetzt nie entstehen, so ein kompliziertes Gebilde. Und das ist aber schon geleistet worden. Und am allermeisten dann durch den Bolschewismus, als Zerrbild natürlich, aber trotzdem, da muss man auch durch. Weil man muss auch so verfängliche Sachen, die muss man kennenlernen, sonst kommen sie später mal. Und das ist etwas, wo man vielleicht einmal das näher untersuchen, was dort schon an, durch die Bruderschaften, durch diese ganzen Religiösen, was dort sich eigentlich so abgespielt hat. Als Vorausleistung für das Wassermann-Zeitalter. Ja, aber das wäre so der Grundriss, wo eigentlich schon drin steht, worum es geht. Wassermann, Löwe, oben Skorpion, mitten Adler. Und der Skorpion verschwindet dann wieder. Der hat sich schon irgendwie getan und im Jupiter-Bereich ist er nicht mehr da. Da hatte er nicht mehr das Seelische über, dann geht es ja schon ums Luftelement. Ja. Dem Sinn, danke. Ja.
Es bleibt dir auf der Tafel drauf.
Ja, ja.